Ich bin Nick, ich bin seit über 20 Jahren in der Kurdistan-Solidarität aktiv, zurzeit hier im Berliner Kurdistan-Solidaritätskomitee und auch in der Kampagne Tatort Kurdistan. Ich war vor 2 Jahren selber in Rojava im Rahmen der ersten aus Deutschland kommenden, überhaupt ausländischen Delegation, die damals dorthin durfte, auch in einer Situation, als also die Front noch wesentlich weiter vorne war wie jetzt. Als also an vielen Stellen noch akut gekämpft wurde, konnte mir damals also schon einen ersten Eindruck machen und habe seitdem zwar selber Rojava nicht mehr besucht, aber regelmäßig den Kontakt gehalten zu Politikerinnen und Politikern, kämpfenden Leuten vor Ort und denke, dass ich drum auch weiterhin ganz gut informiert bin, wie die Situation insgesamt so ist. Selber war ich jetzt vor einem Monat im kurdischen Teil, im türkischen Teil Kurdistans oder im kurdischen Teil der Türkei, wie man will, direkt an der Grenze zu Rojava. Konnte also dort in der Stadt Cizre, in der Stadt in der Türkei dann erleben, wie also dort auch das Beispiel Rojava schon jenseits der Grenze Schule macht, wie die Menschen auch dort probieren, eine auf Räten basierende Gesellschaftsordnung aufzubauen, die aber derzeit eben vom türkischen Staat mit Ausgangssperren, mit Panzern, mit Hubschraubern, mit Massenverhaftungen angegriffen wird. Nun, heute findet ja in der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch noch eine weitere Veranstaltung zum Thema Rojava statt, auf der ich allerdings befürchte, dass viele von den Fragen, die wir heute diskutieren wollen, gar nicht gestellt werden oder gleich abgebügelt werden. Da wird es vermutlich vor allem nur um die humanitäre Hilfe, um die Möglichkeiten humanitärer Hilfe gehen. Und kritischere Fragen, etwa nach der Rolle des Imperialismus, des Bündnisses mit den USA oder der wirtschaftlichen Perspektiven, haben dort eher weniger verloren. Drum hoffe ich, dass wir hier unter uns solche Fragen, die ja für eine Beurteilung des Projekts Rojava und auch für die Frage, warum wir überhaupt solidarisch sein sollen und wie wir solidarisch sein können, doch ganz wichtig sind, dass wir sowas hier auch besprechen können. Die Frage ist einfach auch, wie sollen wir das, was in Rojava läuft, eigentlich beurteilen? Ich meine, wir können uns hier verschiedene Herangehensweisen anschauen. Also ich kenne einige Gruppen, ja, irgendwie einige wirklich sektiererische Linke, aber auch Leute aus dem harten Anti-Imp-Spektrum, die gehen einfach ran und sagen, oh, es gibt dort ein Bündnis mit dem US-Imperialismus, die Kurden sind die Bodentruppe der USA, das Ganze ist ein reaktionäres Projekt gegen die Völker im Nahen Osten gerichtet. Dann gibt es andere, wie den Anarchisten David Grabner, also der Autor des bekannten Buches Schulden, der mit einer intellektuellen Delegation vor einem Jahr in Rojava war und ganz begeistert sagt, oh, das ist eine echte Revolution dort. Also für ihn als Anarchisten war eigentlich alles, was zu einer Revolution gehört, dort verwirklicht. Und dann können wir schauen, wie hier so bürgerliche, grüne, zum Teil auch Linkspartei reagieren. Die sehen zum einen hier ja, einen legitimen nationalen Befreiungskampf der Kurden. Die sehen vor allem aber hier eine Kraft, die gegen die IS-Faschisten kämpfen und stellen sich eigentlich die tiefergehenden Fragen gar nicht. Und ich denke, unsere Herangehensweise sollte eine marxistische sein. Eine, ja, ich sage es auch direkt, auf Lenin basierende. Lenin hat ja viele Analysen geschrieben zum Zusammenhang von Krieg und Revolution, zur Analyse, wie stehen wir zum Krieg? Natürlich, wir mögen keine Kriege, weil Kriege immer Leid für die Menschen bedeuten, aber es ist einfach eine marxistische Erkenntnis, dass in der Weltgeschichte eben auch jeder Fortschritt immer mit Gewalt verbunden war und nicht jeder Kampf muss etwas Negatives auch als Ziel eben deswegen haben. Drum hat Lenin hier eine differenzierte Herangehensweise, dass er sagt, wir müssen immer ganz konkret analysieren, wer kämpft dort, welche Klasse kämpft dort, für welche Interessen. Daraus können wir dann festmachen, ob wir einen Kampf als Kommunistinnen und Kommunisten unterstützen können oder nicht. Und das möchte ich eben probieren, hier auch an Rojava zu machen. Ich möchte in meinem Vortrag kurz sozusagen auf die Geschichte Rojavas, der Rojava-Revolution eingehen, also wie es überhaupt dazu gekommen ist. Weil ich denke, wir müssen natürlich das Entstehen, die Ausgangsvoraussetzungen kennen. Ich möchte dann auf die Realität eingehen, also sowohl den Gesellschaftsvertrag, also die Verfassung für Rojava, aber auch, wie schaut denn die Realität dort aus, wie leben die Menschen? Insbesondere, denke ich, dürfte für uns die Frage auch interessant sein, wie ist die Ökonomie? Wenn jemand sagt, er will hier mit der neoliberalen Entwicklung brechen, ja, was wird dort anders gemacht? Was kann überhaupt anders gemacht werden? Und da merke ich, fehlt eben gerade Linken in Deutschland sehr oft überhaupt das konkrete Wissen der Situation vor Ort. Und ich möchte dann eben, also nach der kurzen Analyse von Ökonomie und Klassengesellschaft in Rojava, eben fragen, ja, warum unterstützen wir eigentlich die Rojava-Revolution? Wie schätzen wir denn diesen Kampf dort tatsächlich ein? Und ich denke, am Schluss können wir dann auch zusammen diskutieren, wie können wir solidarisch sein? Es gibt hier die verschiedensten Projekte. Ein paar davon werden auch hier durch Broschüren dahin hier schon vorgestellt. Ja, die heutige Ordnung im Nahen Osten hat ihre Wurzeln vor ungefähr 100 Jahren bei der Neuaufteilung der Region unter den damaligen imperialistischen Führungsmächten Frankreich und Großbritannien. 1916 im Ersten Weltkrieg machten ein Herr Sykes und ein Herr Picot, wir hören es an den Namen, weder Araber noch Kurden, sondern offensichtlich ein französischer und ein britischer Diplomat, die machten am grünen Tisch ein paar Linien auf der Landkarte. In der Realität waren es dann Linien im Sand, mitten durch die Wüste, und teilten sich die Region, den Nahen Osten, in französische und britische Einflusssphären auf. Es folgten noch weitere solche Aufteilungsabkommen über die Interessen der Menschen, der Völker vor Ort hinweg. Lausanne 1923 war so eine weitere Teilung. In Sykes-Picot wurde die arabische Welt in viele Einzelteile geteilt, auch um antikolonialen Widerstand zu erschweren. In Lausanne wurden dann die kurdischen Siedlungsgebiete unterteilt. Und so wurden die neuen Grenzen des Nahen Ostens gezogen. Und wir erleben eigentlich seitdem eine Politik, nicht nur eine Politik der Fremdherrschaft über den Nahen Osten. Vorher war das ja alles Osmanisches Reich. Und es gab, wenn man so will, nur eine türkische Fremdherrschaft über den arabischen Völkern. Aber jetzt setzte eben eine imperialistische Fremdherrschaft ein. Erst Großbritannien, Frankreich, später kamen die USA dazu. Sie hatten auch alle ihre einheimischen Kollaborateure dann gehabt. Und ein bewährtes Herrschaftsprinzip dieser inneren und äußeren Herrscher war Teile und Herrsche. Das Aufhetzen der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen vor Ort gegeneinander. Das fiel ihnen umso einfacher, weil eben nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur diese künstlich gezogenen Grenzen da waren, die quer durch die Siedlungsgebiete der Völker gingen, sondern weil dann auch das europäische Nationalstaatsparadigma für die Region übernommen wurde. Für eine Region, in der es eben nicht gewachsene Nationen in der Art gab, wie wir es jetzt hier in Europa hatten, wo sich dann irgendwann, ja, laut Marx dann der Nationalstaat rausbilden musste, weil die Bourgeoisie erstmal einen inneren Binnenmarkt zur Entwicklung brauchte und so weiter, sondern im Nahen Osten haben wir es mit einem Bevölkerungsmosaik zu tun. Verschiedene ethnische und religiöse Gruppen leben miteinander, ineinander, also nicht unbedingt in der Form, dass sie untereinander heiraten, die sind da immer noch weiter recht strikt voneinander abgegrenzt, aber es gibt dann oft, also in einem Dorf sind Araber, im nächsten sind Kurden, im übernächsten sind vielleicht Turkmenen oder Aramäer, Assyrer, ohne dass man da direkt immer von geschlossenen Siedlungsgebieten reden kann. Und durch die Übertragung des europäischen Nationalstaatsparadigmas hieß es dann, dass jeweils in diesen neuen Nationalstaaten, in der kemalistischen Türkei oder in den sich dann arabische Republiken nennenden neuen Staaten Irak und Syrien, jeweils nur eine Identität, die anerkannte, die führende war. In der Türkei hieß es, wer kein Türke ist, hat nur das Recht, Sklave zu sein. Das betraf dann die Kurden, betraf aber auch nicht sunnitische Minderheiten. Oder eben in Syrien setzte dann zusehends, vor allem dann auch später ab den 60er Jahren, um hier mal einen größeren Sprung zu machen, eine strikte Arabisierungspolitik auch der kurdischen Gebiete ein. Syrien nannte sich Arabische Republik oder nennt sich immer noch so. Und die Kurden wurden zusehends entrechtet. In den 60er Jahren gab es eine Volkszählung, die dazu führte, dass in der Folge Hunderttausende Kurden der syrischen Staatsbürgerschaft beraubt wurden. Es hieß dann, ja, sie wären eigentlich aus der Türkei eingewandert. Stimmte nicht, aber es waren natürlich alles Familien, die diesseits und jenseits der Grenze Angehörige hatten, aufgrund dieser künstlichen Grenzziehung. Das heißt, diese Menschen hatten dann nicht einmal elementare Rechte, sie konnten keinen Schul- oder Uni-Abschluss machen, sie konnten nicht in ein Hotel gehen, sie hatten keine Ausweise zum Reisen, sie hatten schon Probleme, in ein Krankenhaus zu gehen. Es ging aber weiter, um separatistische Tendenzen zu unterdrücken. Es gab ja den kurdischen Aufstand im benachbarten Irak auch. Wurde eine Politik des kurdischen Gürtels des arabischen Gürtels vorangetrieben. Das heißt, quer durch die kurdischen Siedlungsgebiete in Syrien wurden arabische Wehrbauern angesiedelt. auf dem Land, dass man vorher kurdischen Bauern, auch kurdischen Großgrundbesitzern, im Namen einer Landreform weggenommen hat. Aber es war eben eine Landreform, die jetzt nicht wie sonst bei Landreformen rein fortschrittlich ausgerichtet war, sondern es war eine Landreform, die gleichzeitig mit ethnischen Veränderungen der Besitzverhältnisse einherging und drum von den Menschen vor Ort eben nicht als eine befreiende Maßnahme wahrgenommen wurde, als die sie vom Baas-Regime offiziell noch ausgegeben wurde. Sondern es war eher so, dass dadurch eben aus anderen Landesteilen Araber angesiedelt wurden in den kurdischen Siedlungsgebieten, die dann dort als Feinde wahrgenommen wurden. Der Plan dahinter oder der General, der das umsetzte, hat ganz offen zugegeben, dass er sich dabei an der israelischen Siedlungspolitik in der Westbank orientierte. Also das, was dort mit jüdischen Zionisten gemacht wurde, im arabischen Land, wurde hier mit arabischen Siedlern im kurdischen Siedlungsgebiet gemacht. Ich denke, das ist einfach nur wichtig, um auch zu wissen, wie hier Misstrauen zwischen verschiedenen Volksgruppen geschaffen wurde. Diese Gruppen einfach vom Regime gegeneinander auch ausgespielt wurden. Es war nicht so, dass Assad, der Vater Assad vom jetzigen Hafez al-Assad, ein Kurdenfeind wäre aus Prinzip. Nee, im eigenen Land wollte er nicht, dass Kurden um ihre Rechte kämpfen. Das hat er mit eiserner Hand unterdrückt. Aber er hat immer gerne kurdische Bewegungen in den Nachbarländern, im Irak und Türkei, gefördert und gab drum auch ab 1980 dem Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistans, Abdullah Öcalan, Asyl in Syrien. Die PKK hatte Ausbildungscamps in dieser Region, auch vor allem in der syrisch kontrollierten Bekaa-Ebene im Libanon. Und die PKK diente für Hafez al-Assad als Faustpfand bei Gebietsstreitigkeiten, bei Streitigkeiten um Wasser wegen Staudammprojekten mit der Türkei. Und diese Beziehungen änderten sich dann erst Ende der 90er Jahre, als die NATO, also vor allem die Türkei, aber unterstützt von NATO-Kriegsschiffen und von Israel, offen Syrien mit Krieg drohten, wenn Öcalan nicht das Land verlässt. Ihr kennt die Geschichte, Öcalan musste rund um die Welt fliehen, bekam nirgendwo Asyl, niemand wollte ihn, alle ließen ihn wie eine heiße Kartoffel fallen. Am Schluss wurde er in einem Geheimdienstkomplott nach Imrali auf die Gefängnisinsel im Marmara-Meer verschleppt, wo er bis heute sitzt. Aber man kann sagen, den Samen, den er gesät hatte, oder den seine Genossinnen und Genossen mit ihrer Anwesenheit in Syrien, in Rojava, gesät hatten, ging Jahre später auf. Zum einen muss man sagen, eben nach Öcalans Vertreibung setzte auch in Syrien eine scharfe Verfolgung auch der PKK-Leute, der Öcalan-Anhänger, ein. Die gingen dann dazu über, 2003 eine eigene Partei zu gründen. Die Partei der Demokratischen Union, die PYD oder PYD. Eine Partei, die eben jetzt innerhalb Syriens und ohne Veränderung der Grenzen dort für die Rechte der kurdischen Bevölkerung einerseits und für eine Demokratisierung des Landes insgesamt kämpfen wollte. Eine Partei, die sich in ihrem Programm als Partei definierte, die sich auf den demokratischen Sozialismus als Methode stützt. Was das bei der PD genau heißt, denke ich, sehen wir nachher im Laufe des Vortrags noch. Im Jahr 2004 kam es zu einem ersten größeren kurdischen Aufstand in Syrien, als nämlich arabisch-nationalistische Fußballfans kurdische Fans angriffen und unter den Augen der Sicherheitskräfte also halb totschlugen, wehrten sich dann die Kurden. Die Folge war erstmal in mehreren Städten, vor allem in Kamischlu, ein Aufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Und das zeigte dann der PYD, man muss jetzt Selbstschutz organisieren. Im Untergrund wurden Selbstverteidigungsgruppen aufgebaut, die auch Waffenlager anlegten. Also hier im Jahr 2004 finden wir jetzt schon die Wurzeln der späteren Volksverteidigungs- und Frauenverteidigungseinheiten, die wir jetzt so heroisch auch in Kobani kämpfen sahen. Also ich denke, es ist einfach wichtig hier zu sehen, all das, was wir jetzt erleben, hatte einen langen Vorlauf. Die PKK war seit Jahrzehnten schon in der Region tätig, hat zwar vor allem syrische Kurden zum Kampf für die Rechte der Kurden in der Türkei rekrutiert, aber die Ideen wurden damals natürlich auch unter den syrischen Kurden erstmal eingepflanzt. Und fast alle Familien, die ich dort besucht hatte, kannten irgendwelche der prominenten PKKler, hatten die mal bei sich beherbergt, hatten Schulungen mitgemacht. Also es gab eine jahrzehntelange Vorarbeit der politischen Arbeit unter der Bevölkerung und es gab eben seit 2004 auch eine militärische Vorbereitung. All das ist wirklich wichtig, weil es oft so erscheint, als ob dann plötzlich die PED und die Volksverteidigungseinheiten, als ob das alles vom Himmel fiel. Und Kritiker oder Feinde der Rojava-Revolution, auch Anhänger anderer bürgerlicher kurdischer Parteien oder der syrischen Nationalrates, also des pro-westlichen Bündnisses, die stellen es gerne so dar, als ob eben hier die PED eigentlich ein Bündnis mit Assad hat und Assad hätte dann der PED Rojava gegeben, gesagt, ihr kriegt das jetzt, wenn ihr dafür dann den Aufstand in Syrien unterdrückt. Sie erklären das so, sie sagen, ja, anders kann es ja nicht sein, denn warum sollen die plötzlich so viel Einfluss haben? Aber sie haben eben nicht plötzlich so viel Einfluss, sondern sehr, sehr lange sich schon daran gearbeitet, sich das Vertrauen der Bevölkerung dort zu erringen. Als dann der arabische Frühling, oder der sogenannte arabische Frühling ausbrach und auch in Syrien die Menschen auf die Straße gingen für demokratische Verbesserungen, vor allem aber auch übrigens für soziale Fragen. Es ging um die Wasserverteilung auf dem Lande, es ging gegen die Folgen neoliberaler Politik, die auch das Assad-Regime hier unter Druck von Weltbank und IWF umsetzte. Da wurde dann dieser zuerst, sage ich auch wirklich, legitime demokratische Aufstand innerhalb weniger Wochen militarisiert, und zwar von beiden Seiten, und dann aber auch ganz schnell vom Ausland wirklich gekidnappt. Also eben Adopt a Revolution, aber es war dann eher Adopt a Counter-Revolution, was dann da lief. Es waren dann nämlich ja, bewaffnete Söldnerbanden aus aller Welt, die dann hier vor allem bewaffnet von der Türkei, von Saudi-Arabien und Katar über Syrien herfielen. Es war eben sehr schnell keine Revolution mehr von Menschen, die hier für ihre sozialen Interessen kämpften, sondern es wurde ein sektiererischer Bürgerkrieg von ja, zunehmend fanatischeren islamistischen Gruppierungen, denen es dann eher darum ging, hier Alawiten, also die Religionsgruppe, der auch Assad angehört, zu ermorden, als eben ein demokratisches Syrien zu errichten. Und die PED, zu dem Zeitpunkt auch noch die meistens anderen kleineren kurdischen Parteien, haben gesagt, wir halten uns da raus. Wir stellen uns weder auf die Seite des Regimes, das uns bisher unsere Rechte nicht gegeben hat. Das Regime hat übrigens zu Beginn des Jahres 2011 den Kurden, den staatenlosen Kurden, erstmals Pässe gegeben und hat die weitere Arabisierung kurdischen Landes gestoppt. Also es gab da schon den Versuch, hier wenigstens die kurdische Front zu beruhigen. Aber die Kurden haben gesagt, ja, das reicht uns nicht. Wir machen hier jetzt kein Bündnis mit Assad, aber wir können uns auch nicht mit dieser nationalistischen, islamistischen Opposition zusammenschließen, deren Hauptquartier in der Türkei ist und die dementsprechend auch ja, auf türkisches Kommando hin den Kurden ihre Rechte weiterhin verweigert. Und stattdessen hieß es dann, wir gehen einen dritten Weg, einen Weg der demokratischen Selbstorganisation und Selbstverwaltung. Und während in anderen Landesteilen Syriens der Krieg schon tobte, war die PED mit den von ihnen ins Leben gerufenen Selbstverteidigungsgruppen bemüht, Rojava erstmal freizuhalten. Sowohl von Angriffen des Regimes, das sich selber aber auch zurückhielt, um hier keine neue Front zu öffnen, aber vor allem eben auch freizuhalten vor einem Einmarsch der sogenannten Freien Syrischen Armee oder schlimmerer Gruppen. Denn all das hätte dem Regime Vorwand gegeben, dort auch zu bombardieren wie in anderen Städten. Und also mir haben PED-Sprecher immer gesagt, wir können unsere Bevölkerung nicht gegen Kampfflugzeuge verteidigen. Wir mussten sowas um alles in der Welt verhindern. Wir wollten nicht, dass hier die Freie Syrische Armee kommt und bei uns hier Polizeistationen in die Luft sprengt, denn dann hätten wir den Krieg in Rojava gehabt und hätten nichts dagegen machen können. Stattdessen wurde eben probiert, alternative Strukturen aufzubauen zur Versorgung der Bevölkerung in Rojava mit Lebensmitteln, alternative Rechtsstrukturen auch, um nicht mehr die staatlichen Gerichte zu nutzen und so. Also es gelang der PED auf diese Weise auch immer stärker das Vertrauen der Bevölkerung zu kriegen und es wurden eben Komitees in den einzelnen Städten aufgebaut, noch im Untergrund. Und die Selbstverteidigungsgruppen, die sich dann eben Volksverteidigungseinheiten nannten, bekamen Zulauf durch tausende selber ursprünglich aus Syrien, aus Rojava stammende PKK-Guerillakämpfer, die nun aus den kurdischen Bergen, aus der Türkei, aus dem Irak zurückkehrten, um ihr Wissen, ihre Erfahrung und auch die Kalaschnikows, die sie dabei hatten, eben jetzt für Rojava, für die Bewegung in Rojava zu nutzen. Im Jahr 2012, Mitte 2012, drohte dann der Krieg auch auf Rojava überzugreifen, als die Freie Syrische Armee dort mehrere Städte eroberte, das Regime auch zurückschlug und bombte. Und in der Situation hat die PED dann gesagt, jetzt müssen wir hier wirklich die Kontrolle offen übernehmen, sonst haben wir den Krieg im Land. In der Situation hatte das Regime fast alle seine Kräfte aus Rojava zurückgezogen, weil einfach in anderen Landesteilen die Armee mehr gebraucht wurde, um dort gegen die Dschihadisten zu kämpfen. Als es dann eben zum Aufstand kam, zu einem Aufstand, der aber ein von den Kadern organisierter Aufstand war. Es war kein spontaner Volksaufstand, sondern es ging über die Parteistrukturen der PED und die Komiteestrukturen, stießen sie auf wenig bis gar keinen Widerstand. Es war bis auf einige wenige Orte eine völlig unblutige Übernahme der Kontrolle. Es wurden hier die Polizeistationen, die Geheimdienstquartiere umstellt von Bewaffneten und man hat den Batisten darin dann gesagt, gebt eure Waffen her und geht nach Hause. Es war wichtig, es so zu sagen, denn alles andere, wenn man sie umgebracht hätte, wie es die Freie Syrische Armee in solchen Fällen tat, hätte es Feindschaft zwischen Kurden und Arabern bedeutet. Es hätte also hier eine sektiererische Spaltung der Bevölkerung entlang ethnischer Grenzen gegeben. Zum Teil war auch diese Übernahme der Kontrolle verbunden in einzelnen Städten auch erst mit der Besetzung von Feldern durch die Bevölkerung, die sagte, wir wollen jetzt hier wieder Land, das uns weggenommen wurde, wir wollen dieses Land zum selber bebauen. Also ich denke, das ist wichtig zu sehen, dass hier auch eine sozialrevolutionäre Komponente auch mit bei diesem ja, organisierten Aufstand dabei war. Das Rojava, das waren zu dem Zeitpunkt erstmal drei Kantone, wie sie sich dann nannten, die untereinander keine Verbindung hatten. Also die kurdischen Gebiete in Syrien liegen ja entlang der türkischen Grenze. Und wenn wir jetzt so ganz im Westen anfangen, ist dort etwas oberhalb von Aleppo, ist der Kanton Afrin. Dann in der Mitte das berühmte Kobani und dann der größte Kanton ist die Shazira. Das ist also so diese Ecke, die oben an die Türkei und den Irak grenzt. Und diese drei Kantone hatten erstmal keine Verbindung miteinander. Solange der IS sich noch nicht so ausbreitete, gab es manchmal dazwischen die Möglichkeit, über Schmuggler oder so noch die Verbindung zu halten. Je mehr dann der IS aber dort dominierte, war es also völlig unmöglich, zwischen den Kantonen zu verkehren. Inzwischen ist es ja gelungen, den Kanton Kobani und den Kanton Jazire zu verbinden. Nur Afrin ist weiterhin völlig isoliert. Auf der einen Seite durch die türkische Grenze und rundherum durch den IS, durch Al-Qaida und andere Banden. Ja, innerhalb dieser drei Kantone wurde dann eine, wie es genannt wurde, demokratische Autonomie ausgerufen. Und diese demokratische Autonomie sollte jetzt kein separatistisches Projekt sein. Das Ziel war jetzt auch nicht der Zusammenschluss mit den anderen kurdischen Gebieten der Türkei oder des Irak. Es ging nicht um eine Abspaltung von Syrien, sondern es ging eben um eine Selbstorganisation an Ort und Stelle. Mit dem Ziel aber, diese Form der Selbstorganisation, der Kantonorganisation, möglichst auch auf weitere Teile Syriens auszuweiten. Aus den bis dahin illegalen oder Untergrundkomitees zur Versorgung der Bevölkerung wurden dann richtige Räte, in denen sich die ganze Bevölkerung organisierte. Also wir haben dort jetzt ein Rätesystem, das ausgeht, unterste Einheit ist die Kommune. Das sind so Stadtteilräte oder Straßenräte, die ungefähr 25 Familien umfassen. Wobei, wenn ich jetzt sage unterste Einheit, würden mir die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort schon wieder widersprechen und sagen, nein, die Kommune ist ganz oben. Weil die Kommune ist das Gremium, in dem sich das Volk direkt organisiert und die direkten Probleme des Volkes regelt. Also vom Verständnis her ist sozusagen die Kommune ganz oben und ganz unten ist dann eher die beiden Vorsitzenden des Zentralrates oder so, wenn man es so formulieren will. Diese Räte haben sich jetzt nicht wie etwa, sag ich mal, in der deutschen Revolution 1918, 19 oder in der russischen Revolution mehr oder weniger spontan gebildet, sondern wurden schon initiiert durch die PED. Also sind aus den illegalen Komitees dann auch hervorgegangen. Ich denke, das ist auch logisch, weil wir kommen später noch genau auf die Gesellschaftsstruktur, aber wir haben es hier nicht mit einer Industriearbeiterschaft zu tun, die in großen Fabriken zusammensitzt, sondern wir haben es hier mit einer bäuerlichen oder durch Kleinhandwerker geprägten Bevölkerung zu tun, die einfach für sich schon andere Organisationsstrukturen hat und wo es eben jetzt nicht eine logische Konsequenz wäre, dass man jetzt einen Arbeiterrat bildet, wie es jetzt ja, für die Arbeiter in der Großindustrie, in anderen Revolutionen, im westlichen Industrieländern einfach der logische Schritt war, wo es dann aus Streikkomitees irgendwann dann ein Aktionsausschuss wurde und das dann irgendwann als Basis einer Räterepublik propagiert wurde. Ich möchte euch mal kurz die Präambel vorlesen aus dem Gesellschaftsvertrag, also einer Art Verfassung, den sich dann die Räte und die Massenorganisationen in Rojava gegeben haben, damit ihr mal ein bisschen so die Stoßrichtung seht, in der die Leute ihre Revolution selber sehen. Da geht es nämlich los in der Präambel. Gegen die Ungleichbehandlung der Religionen, Sprachen, des Glaubens und der Geschlechter, für den Aufbau der Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie in einer gerechten und ökologischen Gesellschaft, für das Erlangen eines pluralistischen, eigenständigen und gemeinsamen Lebens mit allen Teilen einer demokratischen Gesellschaft und ihrem politisch-moralischen Selbstverständnis, für den Respekt vor den Frauenrechten und die Verwurzelung von Kinderrechten, für die Selbstverteidigung. Für die Freiheit und den Respekt vor dem Glauben geben wir als KurdInnen, ArabernInnen, Surayes, also das sind die christlichen Minderheiten, TurkmenInnen und TschetschenInnen diesen Vertrag bekannt. Also man sieht hier dran, klar, hier ist Gerechtigkeit, kommt schon vor, aber es steht hier jetzt nichts groß von Arbeiterklasse oder Sozialismus oder so, sondern es beginnt eher erstmal mit der Gleichbehandlung der Religionen, der Sprachen, des Glaubens, der Geschlechter, weil das erstmal die Themen sind, die für die Menschen in der Region wichtig waren, weil es eben immer ein gegeneinander Aufhetzen der verschiedenen Volksgruppen und Ethnien gab und die unterdrückteste Gruppe vor Ort bisher immer bei allen Religionsgemeinschaften eben die Frauen waren. Und drum wird sowas erstmal in den Vordergrund geschoben. In diesem Gesellschaftsvertrag taucht übrigens an keiner einzigen Stelle der Begriff Kurdistan und auch nicht der Begriff Rojava auf. Rojava bedeutet ja Land, in dem die Sonne untergeht, aber ist ebenso als Synonym für Westkurdistan gemeint. Und die Suroje, die Assyrer, Aramäer, die Christen, haben nämlich einen anderen Begriff. Mir fällt der jetzt nicht ein, aber die nennen diese Region anders und deswegen wurde auch darauf verzichtet, hier diese Region in diesem Gesellschaftsvertrag überhaupt zu benennen, weil es auch nicht so sein sollte, dass jetzt hier eine kurdische Herrschaft in dieser Region errichtet wird, in der Kurden auch nur 2/3 der Bevölkerung ausmachen. Die anderen Menschen, die in Rojava leben, es sind eben die Assyrer, Aramäer, Armenier, es sind Araber, zwar solche Araber, die seit Jahrhunderten Seite an Seite mit den Kurden dort leben, aber eben auch diese arabischen Wehrbauern, die seit Jahrzehnten als Siedler dort leben. Es sind aber eben auch Turkmenen, Tschetschenen und andere Minderheitengruppen, die dort sind. Und dieser Gesellschaftsvertrag geht also ganz stark erstmal darauf ein, diese Gruppierung alle gleichberechtigt einzubeziehen. Und so sind eben auch die Räte beschaffen. Also am Anfang fanden sich in den Räten nur Kurden, weil die eben auch unter Führung der PED das machten, während die anderen eher misstrauisch waren. Es gelang relativ schnell, die christlichen Minderheiten, die Assyrer, Aramäer auch dafür zu gewinnen. Das waren Gruppen, die vorher zum Teil eher regimenah waren, aber die haben ein ganz besonderes Schutzbedürfnis in der Region als christliche Minderheit. Die haben also besondere Angst auch vor den dschihadistischen Kräften. Und sobald diese Gruppen gesehen haben, dass ihr Sicherheitsbedürfnis hier gedeckt wird, dass die YPG auch sie verteidigt und dass sie sogar ihre eigenen Verteidigungsgruppierungen, die Sotaro-Milizen, aufstellen durften, die zum Teil in die YPG eingegliedert wurden und die für den Schutz der christlichen Stadtteile gebildet wurden, da haben sie sich dann also sehr, sehr stark mit ihren Parteien, mit der Assyrischen Einheitspartei und anderen an diesen Räten beteiligt. Viel schwerer ist es mit den Arabern. Die Araber, die in dieser Region leben, ja, sind nicht in Parteien organisiert. Klar, es gab Baas-Partei-Unterstützer, aber sie haben nicht unbedingt eigene Parteien, sondern sie sind in Stämmen organisiert. Also in sehr feudalen, in sich recht undemokratischen Organisationsmustern. Und wir haben die Erfahrung, dass diese Stämme eigentlich immer gerne auf die Seite stellen von demjenigen, den sie gerade für den Stärkeren halten. Also es gibt Stämme, die waren erst bei der Baas-Partei, haben dann Al-Qaida oder die Freie Syrische Armee unterstützt, sind aber jetzt hier mit der Selbstverwaltung. Andere haben den umgekehrten Weg gemacht. Es ist also tatsächlich nicht so ganz einfach und es ist gelungen, einen der größten Stämme der Region, die Schammer, für die Selbstverwaltung zu gewinnen. Und der Preis dafür ist allerdings, dass deren Stammeschef, der jetzt nicht unbedingt ein Linksradikaler ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, gemeinsam mit einer ehemaligen PKK-Guerillakämpferin den Vorsitz eben für den Volksrat des Kantons Jazira einnimmt. Aber
der ist doch ganz unten. Der ist doch ganz unten.
Wenn die Kommunen. Genau, wenn man so eben. Naja, und es ist eben auch eine Möglichkeit, eben diesen Mann und seinen Stamm eben ja, zur Demokratie zu zwingen. Und ich würde auch sagen, er ist Demokrat. Also er ist jetzt, also ich meine, er selber macht dann auch so Witze darüber. Er sagt so, ich wurde nie gefragt, ob ich meine Macht mit einer Frau teilen würde. Man hat mir eigentlich keine andere Wahl gegeben. Aber es ist eben, weil der äußere Zwang durch einen Staat fehlt, können einfach hier viele Fragen auch freier untereinander diskutiert werden. Und die Zusammenarbeit scheint zu klappen. Aber es zeigt eben einfach auch, in diese Rätestrukturen wird eben versucht, die verschiedenen Ethnien so weit wie möglich auch nach ihrem Proporz einzubinden. Ebenso gibt es eine Quotierung für die Geschlechter. Das heißt, es gibt eine 40-prozentige Geschlechterquotierung. Also in allen Strukturen müssen mindestens 40% Frauen oder auch Männer sein. Also es gibt inzwischen Räte, wo es dann eine Überzahl an Frauen gibt. Und es gibt überall die Regel einer quotierten Doppelspitze. Etwas, was ja selbst die Linkspartei oder Linksfraktion in Deutschland jetzt endlich geschafft hat. Dass nicht mehr Gregor und Gysi Doppelspitze stellen, sondern Bartsch und Sarah Wagenknecht. Naja, in Rojava hat man das schon viel schneller hinbekommen. Wo also selbst die Asaish, also die Sicherheitskräfte, so eine Art Polizeimiliz, die den Namen Polizei aber nicht mag, von einem Mann und einer Frau geführt werden. Ja, warum mögen die den Namen Polizei nicht? Ich denke, das ist auch interessant, weil sie sagen, Polizei ist eine Institution, die eigentlich zur Unterdrückung der Bevölkerung im Namen eines Staates da ist. Wir kommen aber aus der Bevölkerung. Wir sind eine Miliz, die sozusagen aus der Bevölkerung gestellt wird. Unsere Mitglieder werden nicht bezahlt oder kriegen nur eine Aufwandsentschädigung. Wir werden kontrolliert von den Räten. Wir sind das Volk und wir sind zum Schutze des Volkes. Und darum wollen wir nicht als Polizei bezeichnet werden. Also ich denke, das ist auch, wenn wir probieren, den Charakter von Rojava einzuschätzen, ganz wichtig eben auch zu sehen, ein Staat ist ja laut Friedrich Engels immer so eine besondere Formation bewaffneter Menschen. Und hier sehen wir eben, ja, es gibt zwar diese besondere Formation schon, aber es ist eben ja eine Volksmiliz, es ist kein stehendes Heer oder kein Beamtenapparat, der sich eben jetzt hier über die Bevölkerung erhebt. Man merkt es auch, wenn man durch Rojava fährt, es sind unheimlich viele Checkpoints wegen Terroranschläge und andauernd werden die Wagen gestoppt. Aber du siehst einfach, die Leute treten dir ganz anders gegenüber. Also es sind ja, junge Männer und Frauen aus der Bevölkerung. Du merkst, die sind wirklich zu deinem Schutz da und nicht, um dich zu schikanieren. Wenn du dann stattdessen im Nordirak unterwegs bist, wo die Peschmerga dich kontrollieren, das sind einfach so Scheißbullen wie in jedem Land der Welt, die da mit ihren verspiegelten Macho-Brillen vor dir stehen und dich einfach nur schikanieren und eben nicht wirklich für Sicherheit auch sorgen. Also da merkt man einfach schon in der Umgangsweise, dass die einen eben wirklich aus dem Volk kommen und die anderen eigentlich sich über das Volk schon erheben. Ähnlich ist es eben mit den JPG und den Frauenverteidigungseinheiten JPG. Auch das sind mehrheitlich Milizstrukturen, inzwischen nicht mehr ausschließlich. Es gibt inzwischen einen ganz kleinen Kern, ich sag mal, das sind Berufskräfte, also es sind Spezialistinnen und Spezialisten, Scharfschützen, Leute, die mit Panzern klarkommen, man hat ja ein paar erbeutet und so, also Sondereinheiten, die einfach im Kampf auch gebraucht werden. Aber die Masse sind einfach die, ja, die Söhne und Töchter des Volkes, die auch möglichst heimatnah hier eingesetzt werden zur Verteidigung Rojavas, zur Verteidigung ihrer eigenen Familien, die sie dann auch, ja, von denen sie dann auch versorgt werden. Also es ist ja eine unheimlich lange Front zum einen ins Landesinnere, also über hunderte Kilometer. Rojava ist ja sehr, sehr schmal. Es ist an einigen Stellen dann wirklich nur 10 Kilometer breit gewesen, aber für hunderte Kilometer lang. Das heißt, inzwischen ist es ein bisschen breiter, also es wurde ausgeweitet, der befreite Bereich, aber es ist eben eine so lange Front und die kann auch gar nicht alleine jetzt nur durch die JPG, JPJ geschützt werden, sondern dafür wurden jetzt auch Dorfmilizen einfach geschaffen. Das sind dann so die berühmten Bilder, die man sieht, alte Frauen mit Kopftuch und Kalaschnikow, die dann mit dem Teekocher in der Hand stehen und aufpassen, dass ihrem Dorf nichts passiert. Ich war aber beim Frauenthema, also es heißt ja auch immer, also die Frauen in Rojava sagen, unsere Revolution ist auch eine Revolution der Frauen. Das merkt man auch vor Ort. Es ist ja eine Gegend, die eigentlich sehr konservativ ist im Normalfall. Also wo Frauenrechte nicht viel zählen. Und für Stammesstrukturen, Feudalstrukturen umso mehr. Und da merkt man erst, was für ein Erwachen das eigentlich ist, dass Frauen dort jetzt in allen politischen Gremien gleichberechtigt sind, dass Frauen auch mit der Waffe in der Hand kämpfen können. Was allerdings noch ein bisschen fehlt, sind Frauenarbeitsplätze. Drum, ich sage, Frauen sind in der Politik völlig gleichberechtigt, haben sogar eine führende Rolle, aber es ist immer noch selten eine Frau mal als Verkäuferin in einem Geschäft zu sehen oder in anderen Berufen. Und für die richtige Befreiung der Frau ist natürlich ihre ökonomische Unabhängigkeit auch von männlichen Ernährern sehr, sehr wichtig. Es wurde in Rojava auch erkannt. Deswegen wird auch verstärkt am Aufbau von Frauenkooperativen gearbeitet, die speziell eben Arbeitsplätze für Frauen stellen sollen. Und auch eben die Frauenverteidigungseinheiten oder die Frauen-Asaish, die Frauensicherheitskräfte, die zum Beispiel in Fällen sexualisierter Gewalt gerufen werden, sind eben auch Organisationen, die sich zugleich als politische Organisationen verstehen, die eben hier auch ja, den Kampf für Geschlechtergleichheit vorantreiben. Auch jeder Mann, der zum Beispiel den Asaish, den Sicherheitskräften beitritt, muss auch erstmal eine Woche Frauenschulung, Geschlechterschulung mitmachen, um da entsprechend sensibilisiert zu werden. Und ich meine, vergessen wir nicht, es ist eine Gesellschaft, die aus einer Diktatur kommt, jetzt sich im Krieg befindet. Insofern, es kommt natürlich auch immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen, zu Verbrechen. Amnesty International wirft so etwas Rojava, ich sag mal, aus politisch motivierten Gründen immer wieder auch vor. In Rojava reagieren die Leute da relativ offen drauf und sagen, wir sind dankbar über jede Anregung von Menschenrechtsorganisationen. Wir sagen nicht, dass wir perfekt sind, aber sie sagen auch, schaut her, unter was für Bedingungen wir probieren, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Auch daran müsst ihr uns messen. Und nicht jeder prügelnde Macho wird sofort ein besserer Mensch, nur weil er jetzt in eine Räteorganisation eingebunden ist. Aber es wird eben kräftig dran gearbeitet. Und ich sage auch mal, einfach zu den Erfahrungen, ich durfte damals auch ein Gefängnis besuchen. Es saßen jetzt eher ja, Gefangene drin, die wegen Betruges drin waren oder dass einer, weil er gewalttätig war, jetzt nicht gegen seine Frau, sondern gegen Leute, denen er was schuldete. Und einer dieser Gefangenen, ein Jahr später, war ein Genosse in Rojava und hat danach mir Grüße ausgerichtet. Hat gemeint, er hat einen dieser Gefangenen wieder getroffen. Nur, er war jetzt kein Gefangener mehr, er war jetzt selber der Asaish beigetreten. Also das Gefängnis tatsächlich als ja, Besserungsanstalt im besten Sinne, dass er danach also selber dann die Sicherheitskräfte unterstützte. Nun, weiter zu diesem Gesellschaftsvertrag aber und vielleicht auch gleich schon zu der Frage der Ökonomie danach. Erstmal im Gesellschaftsvertrag, also er sehr stark habe ich ja gezeigt, wird hier die Rechte aller Glaubensgemeinschaften, aller ethnischen Gemeinschaften, die Rechte der Frauen, auch die Rechte der Kinder betont. Auch Arbeiterrechte werden betont, das Recht auf Arbeit ebenso wie das Recht auf Streik. Und es heißt auch, alle internationalen Menschenrechtsabkommen, die es irgendwo gibt, gelten in Rojava. Also muss man sich mal vorstellen, all das, was die UNO über Jahre verabschiedet und viele nicht ratifiziert haben, in Rojava wurde das mit einem Federstrich komplett alles akzeptiert, sämtliche Menschenrechtsabkommen. Und das heißt auch, niemand, der in Rojava um Asyl bittet, darf abgeschoben werden. Also ich denke, der Gesellschaftsvertrag ist sicherlich die demokratischste Verfassung, die man sich jetzt erstmal vorstellen kann. Aber ist die Frage, ist das schon sozialistisch? Nein, sozialistisch ist es erst einmal noch nicht. Und kann es, denke ich, auch noch nicht sein. Sind wir realistisch, dann müssen wir sagen, was in Rojava passiert, ist erstmal eine demokratische Revolution. Eine demokratische Revolution gegen den Geist von Sykes-Picot, gegen den Geist des Teile und Herrsche, gegen den Geist der ethnischen Aufhetzung, auch gegen den Geist der Fremdherrschaft. Aber es ist natürlich noch keine sozialistische Revolution. Und dazu eben müssen wir uns die Ökonomie anschauen. Ich meine, ich kenne einige trotzkistische Genossen, die beklagen sich immer wieder, die sagen, ja, aber das schaut mal her, es ist nicht sozialistisch, weil es gibt dort keine Arbeiterkontrolle über die Industrie. Und dann sage ich ihnen, Genossen, es ist noch viel schlimmer, es gibt nicht einmal Industrie in Rojava. Also ich denke, wir müssen eben hier wirklich, dürfen nicht abstrakte Schemata nehmen, dürfen hier nicht dogmatisch hingehen, sondern müssen erstmal, ja, wie es Leni immer forderte, eine konkrete Analyse der konkreten Situation vornehmen. Und die zeigt uns, Rojava war einerseits die Kornkammer Syriens, aber es war andererseits immer eine unterentwickelte, also eine Kolonialökonomie. Das Regime hat dort nie weiterverarbeitende Industrie geschaffen. Das heißt, alles Getreide, Baumwolle und so weiter, auch Öl, Die meisten syrischen Ölquellen in der Region kommen aus Rojava, aber es gab dort keine Mühlen, um das Getreide zu mahlen. Es gab keine Ölraffinerie, es gab keine Baumwollspinnereien. Es sollte alles dort nur geerntet, gefördert werden und in anderen Landesteilen verarbeitet werden. Was wir neben Agrar finden, ist Kleinhandwerk. Also wir werden kaum eine oder Firma finden, wo vielleicht mehr als 12 Angestellte da sind. Das allermeiste sind Familienbetriebe, mit denen wir es zu tun haben, kleine Werkstätten und dergleichen, kleine Bäckereien. Und mit Beginn des syrischen Aufstandes, des Bürgerkrieges, auch der Revolution, hat ein Großteil der besitzenden Klassen, und das waren auch nicht so viele in Rojava, haben die Region verlassen. Also das waren auch, sag ich mal, eher jetzt Ärzte zum Beispiel, Akademiker, solche Leute. Also Klassen, die wir hier eigentlich auch noch zum kleinen Bürgertum, zur Mittelklasse, wie auch immer zählen würden, die sind weg. Das waren die, die genug Geld zusammen hatten, um sich einen Schlepper zu bezahlen, um ins Ausland zu gehen. Viele von ihnen stammten dort auch aus den christlichen Bevölkerungsgruppen. Die hatten dann in Europa andere, die ihnen halfen. Die sind also weg. Was übrig blieb, ist eine relativ klassenlose Gesellschaft in Rojava. Jetzt nicht im sozialistischen Sinn, sondern einfach die Ausbeuterklassen sind, eben soweit sie überhaupt da waren, geflohen. Ich meine, der Hauptausbeuter, wenn man so will, war ja das Regime selber, das Rojava in der Form von Staatskapitalismus, wo er ausgebeutet hat und jetzt auch zwar noch einige wenige Stützpunkte in Kamischlu, in der größten Stadt hat, aber nicht mehr die Macht hat, irgendwen dort auszubeuten. Aber dafür brav weiter Gehälter an seine Beamten zahlt, muss man auch sagen. Ja, und was jetzt momentan dort läuft, ja, wir können es als eine Art Kriegssozialismus vielleicht bezeichnen, also als den Versuch einer gemeinsamen Verwaltung der Armut, den Versuch, die Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Rojava hat ein großes Problem, nämlich auch noch, das ist ein Embargo. Ein Embargo durch die Türkei, die ihre Grenzen geschlossen hält, für Handel, weitgehend für Menschen, nur minimal und sehr willkürlich humanitäre Hilfe durchlässt und zum Beispiel viele Baumaterialien, die für Kobani gebraucht werden, gar nicht durchlässt. Ins Landesinnere nach Syrien rein ist an Handel und Ähnliches auch nicht zu denken. Dort ist das Kalifat des IS. Und ansonsten gibt es natürlich noch eine Grenze nach Südkurdistan, also zu Barzani rüber. Mit dem gibt es aus Gründen, da gehe ich später noch genauer ein, aber auch Knatsch. Auch über diese Grenze kommt nur sehr wenig an Hilfsgütern. Immer wieder wird diese Grenze auch willkürlich geschlossen. Also es gibt ein Embargo gegen Rojava und die Folge davon ist auch eine gewisse Wirtschaftskrise. Ich war etwas erstaunt festzustellen, dass unter den Flüchtlingen, die jetzt nach Deutschland kommen, auch unter den Syrern, noch eine ganze Reihe Leute aus Rojava sind. Also wenn ich in der S-Bahn welche treffe, ich frage immer, wo kommt ihr her? Und dann sehe ich, oh, die sind aus Rojava. Wie kommt das? Naja, ich meine, ein Teil von ihnen lebte schon sehr lange in der Türkei, hat überhaupt die Entwicklung in Rojava gar nicht mitbekommen, ist drum erstmal auf der Flucht, weil einfach die Bedingungen in der Türkei beschissen sind. Keine Arbeitserlaubnis, das heißt, die Leute müssen schwarz arbeiten, zu Sklavenlöhnen. Aber es sind auch andere dabei, die einfach ja, aus Rojava selber weg sind, weil sie sagen, es gibt dort keine Perspektive, es gibt nicht genug Arbeitsplätze oder gerade für junge Leute, die sind mit der Schule fertig, es gibt keine weiterführenden Universitäten. In Kamischlu wird zwar gerade eine Uni aufgebaut, aber was, nach allem, was man so hört, muss die auch ganz toll laufen. Das ist eher eine Art Kaderschule der PED, wo einfach gesellschaftspolitische Vorstellungen, ich sag mal nicht nur Öcalans, sondern überhaupt fortschrittliche gesellschaftspolitische Vorstellungen vermittelt werden. Aber niemand auf der Welt akzeptiert natürlich ein Diplom von der Mesopotamischen Hochschule für Gesellschaftswissenschaften. Auch wenn dort also sehr, sehr spannende und vermutlich nützlichere Dinge gelehrt werden, wie hier in unseren Unis. Also für viele ist einfach auch ein Fluchtgrund von dort, weil sie einfach gerne eine weitergehende Bildung bekommen wollen, die auch woanders anerkannt wird. Naja, und insofern, sag ich mal, die ökonomischen Bedingungen sind schwer und das, was jetzt da ist, ist auch nicht das, was unbedingt das Ziel ist. Momentan gelingt es, die Bevölkerung trotz aller Härten zu ernähren. Es ist gelungen, über Generatoren und so die Wirtschaft in Gang zu bringen, also auch eine kleine weiterführende Industrie aufzubauen in der Form. Also es gibt jetzt einfach ein paar Kornmühlen, die dann, es gibt jede Menge, also ein Freund meinte, der Geruch der Revolution von Rojava ist eigentlich der Geruch von, ja, von Diesel, von Benzin, von Generatoren, die überall brummen, weil halt alles damit betrieben werden muss. Auch um Wasser aus den Brunnen zu fördern, braucht man diese Generatoren. Aber gut, man hat mit Hilfe des Öls, das man billig fördert und das über Volkstankstellen auch an Familien, zum Beispiel an Familien, die Kämpferstellen kostenlos abgegeben wird. Das sind fast alle Familien. Also da kann man schon die Wirtschaft ein bisschen in Gang bringen. Wenn wir uns jetzt den Gesellschaftsvertrag anschauen, was gibt es dort für Vorstellungen zur Ökonomie? Also auch viele, also ich höre es jetzt immer auch gerade von trotzkistischen Gruppen, die haken sich alle fest an einem Paragraphen. Ich will ihn hier mal kurz vorlesen. Wo es heißt, das Recht auf Eigentum und Privateigentum wird geschützt. Weiter, niemand darf der Gebrauch des eigenen Eigentums verweigert werden, niemand darf enteignet werden. Sollte das für das öffentliche Interesse doch notwendig sein, muss der Besitzer oder die Besitzerin entschädigt werden. Klar, wenn wir sowas lesen als Kommunisten, geht uns Messer in der Tasche auf erstmal. Aber wir müssen es einordnen. Von was für Eigentum reden wir jetzt erstmal dort? Das Privateigentum dort sind entweder bis auf, ja, es gibt 30% Großgrundbesitz. Das ist zukünftig sicher ein Problem. Es ist momentan noch kein Problem, weil wegen des Krieges eh nicht alles bebaut werden kann, was da ist. Aber zukünftig kann das ein Problem werden. Diese Äcker sind auch nicht alle in der Hand von Kurden. Einige sind auch in der Hand von Arabern. Und aufgrund eben früherer Enteignungen im Rahmen der Arabisierungspolitik muss man hier sehr sensibel rangehen, weil hier die ethnische Frage und die Eigentumsfrage verknüpft sind. Also ich meine, ihr kennt alle wahrscheinlich aus dem Ken Loach-Film Land and Freedom diese riesige Diskussion, soll man jetzt die Landreform im Befreiungskampf gegen die Faschisten machen oder erst danach? So eine Diskussion hat man natürlich in Rojava auch und da sagt man sich, warum sollen wir jetzt eine zweite Front aufmachen gegen die Großgrundbesitzer, wo wir es noch gar nicht nötig haben. Zukünftig können wir immer noch schauen, wie wir sie enteignen oder wie wir anderswertig dieses Land bestellen. Und sagt sich dort auch, naja, auch der Großgrundbesitzer braucht Leute, er kann es nicht alleine mit seiner Familie bestellen. Und dann können die Räte ihm auch diktieren, können sagen, ja, und so läuft es nämlich jetzt zum Teil schon. Wir ernten dir dein Land ab, wir säen dort auch, aber dafür musst du so und so viele Anteile eben an die Kommunen, an die Räte abgeben für die Bevölkerung. Es gibt ja auch durch die Räte Preiskontrolle. Die Räte kümmern sich darum, dass es das Grundnahrungsmittel eben nicht, dass damit nicht Wucher betrieben wird, sondern dass es einfach feste Preise für Brot, für Mehl, für Reis oder andere wichtige Grundnahrungsmittel, Öl und so weiter gibt. Auch Löhne werden teilweise durch die Räte festgelegt. Also so hat man über das vorhandene Eigentum, das da ist, schon mal eine relative Kontrolle. Und ich möchte jetzt nochmal weiter vorlesen, eben, wie man sich die wirtschaftlichen Vorstellungen vorstellt. Das heißt nämlich auch weiter, alle Bodenschätze und natürlichen Ressourcen, also auch das Öl, sage ich mal hier, gehören der gesamten Gesellschaft. Ihre Nutzung, Verarbeitung und Gebrauch wird durch Gesetze geregelt. Also das heißt erstmal, es darf nicht privatisiert werden, aber man könnte es, könnte man jetzt da rauslesen, natürlich Privatleuten zur Nutzung geben, aber gut, und in den demokratisch autonomen Verwaltungen gehört jeglicher Grundbesitz und Boden der Bevölkerung, auch hier Nutzung und Aufteilung werden durch Gesetze geregelt. Das heißt, die Räte vergeben hier durchaus Boden, zum Beispiel an die Familien von Kämpfern bzw. von Gefallenen, aber das Eigentum bleibt dabei bei der Gemeinschaft, die sich eben widerspiegelt in der Räteorganisation. Und es heißt dann auch weiterhin, also wirtschaftliches Horten in einer Hand, Monopolbildung ist verboten, nationale Produktionsmittel werden geschaffen, Arbeiter- und Umweltrechte werden geschützt und so weiter. Aber es heißt dann an anderer Stelle auch, die demokratisch autonome Verwaltung duldet eine legitime wirtschaftliche Konkurrenz. Also ich sag mal, es ist eigentlich, was hier festgeschrieben wird, ist auch wieder so eine Art dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, von dem wir eigentlich wissen, dass er nicht unbedingt funktioniert. Venezuela hat es leider gerade wieder gezeigt, die Wahl. Aber es ist hier, ich meine, das sind einige Maßgaben, die hier stehen, einige rote Linien. Und es gibt den Willen, eine Wirtschaftsordnung aufzubauen, in der es eben nicht um den Profit geht, sondern um die Bedürfnisse der Menschen, auch der Umwelt. Und es soll eine Wirtschaftsordnung geschaffen werden, die eben sehr stark an den Orten, also an den Kommunen selber auch angebunden ist. Dafür werden momentan Kooperativen geschaffen. Die Kooperative, das ist also das Modell, wie sich die Selbstverwaltungsgremien dort eigentlich den wirtschaftlichen Aufbau vorstellen. Also Genossenschaften kann man auch sagen. Agrargenossenschaften, auch eben oder kleine Frauenkooperativen für Frauenarbeitsplätze, die dann entweder Lebensmittel produzieren oder Textilien oder dergleichen. Es sind zum Teil, kann man sagen, fast libertäre oder anarchistische Vorstellungen, die dort erstmal in der jetzigen Situation auch funktionieren. Ob das dauerhaft so funktionieren wird, ist eine ganz andere Frage. Das können wir dann gleich noch, denke ich, diskutieren. Und ich denke, die spannende Frage ist auch, was passiert, wenn das Embargo einmal aufgehoben wird. Wenn also zwar Rojava in der Lage ist, seine Produkte weltweit anzubieten, sein Öl, sein Getreide, seine Baumwolle, um sich, so hofft man, dafür dann benötigte Medizin oder technische Geräte oder so zu kaufen. Aber was ist, wenn das internationale Kapital dann vielleicht auch nach Rojava reinströmt? Wie werden die Räte reagieren, wenn jetzt hier, sagen wir mal zum Beispiel, ein reicher türkischer oder irakischer Unternehmer sagt, ich baue euch jetzt hier ein privates Krankenhaus? Werden die Räte sagen, prima, wir brauchen hier ein modernes Krankenhaus? Oder werden sie sagen, nein, Medizin darf nicht privatisiert sein? Also ich denke, das sind erstmal Fragen, muss man schauen. Das sind Fragen, die jetzt zum Teil schon diskutiert werden. Es gab jetzt auch Ökonomiekonferenzen dort. Also ich würde es für wichtig halten, dass Rojava in jedem Fall ein Außenhandelsmonopol hat, auch wenn das Embargo weg ist, um zu kontrollieren, womit wird gehandelt und wie wird gehandelt. Denn sonst wird die Region, ja, ich sag mal, vom ganz normalen Kapitalismus übernommen. Und dann kann es auch sein, dass mal irgendwie eine kleine Werkstatt immer größer anwächst und wir haben dann irgendwann plötzlich einen großen Ausbeuterbetrieb da. Das ist der kapitalistische Gang der Dinge. Und da, sag ich mal, habe ich das Gefühl, sind die Genossinnen und Genossen dort noch nicht auf alles vorbereitet. Ich meine, wir hier im Westen haben den Menschen dort nicht zu sagen, wie man Revolution macht. Da haben die uns viel voraus. Aber wir haben ihnen eine Sache voraus, nämlich wir leben schon seit Jahrzehnten in dieser kapitalistischen Scheiße und wissen, wie das wirkt und wie sich das auswirkt. Und ich denke, von daher können wir natürlich dort Warnungen auch bringen, Anregungen bringen. Und die Kommunistinnen und Kommunisten, die jetzt dort auch mitkämpfen, bei der militanten Verteidigung Rojavas im Internationalen Freiheitsbataillon, die öffnen natürlich auch die Tür, dass dann andere Kommunistinnen und Kommunisten, die vielleicht von Ökonomie auch da theoretisch besser gebildet sind, auch sich auch in die Diskussion einbringen können, auch gehört werden dort. Und so, also ich denke, gerade das zeigt auch, wie wichtig erstmal auch hier die Solidarität, erstmal die praktische Solidarität ist, um dann auch inhaltlich weiter zu diskutieren. Nochmal kurz übrigens zu der Eigentumsfrage, fällt mir auch ein. Ich meine, es hieß ja hier auch, ja, eine Enteignung ist auch notfalls möglich, wenn auch gegen Entschädigung. Und jetzt gab es eine Situation, die PED wollte enteignen. Es ging nämlich konkret darum, um hier Flüchtige zu enteignen, Menschen, die Rojava verlassen haben, von denen es nicht ausschaut, als ob sie schnell zurückkommen und die... Da ist nämlich die große Gefahr, dass die ihre Häuser wieder an andere, an arabische Flüchtlinge aus anderen Landesteilen verkaufen, dass sich dadurch dann das ethnische Gefüge verändert. Das ist an sich noch nicht die große Katastrophe, aber dass sie ihre Häuser einfach auch an Leute verkaufen, die die neue Räteordnung gar nicht akzeptieren, aber einfach hier in Sicherheit leben wollen. Und in der Situation hat die PED in den Räten vorgeschlagen, lasst uns das Eigentum von Menschen, die das Land verlassen haben, die es nicht verteidigen wollen und die sich hier nicht am Aufbau der Selbstverwaltung beteiligen wollen, lasst uns deren Land enteignen und nutzen, um darauf dann ja, unsererseits Flüchtlinge auch anzusiedeln und so, aber nicht, dass dieses Land nicht weiterverkauft wird an andere. Also es war eigentlich ein Enteignungsdekret, wie es übrigens ja, von der Französischen Revolution 1789 bis zur Russischen Revolution eigentlich jedes revolutionäre Regime gegenüber ja, Fahnenflüchtigen gegenüber Leuten, die eben die Revolution verlassen haben, angewendet hat. Das ist jetzt keine so neue Maßnahme. Interessant ist nur, dass diese Maßnahme zwar auf den unteren Ebenen beschlossen wurde, aber oben nicht durchkam. Also die PED konnte sich hier gegenüber ihren Bündnispartnerinnen, anderen zum Teil auch bürgerlichen Parteien, nicht durchsetzen. Und es zeigt einfach ein bisschen, wie auch die Kräfteverhältnisse momentan noch sind, dass so eine Maßnahme sich jetzt hier, also mit Gewalt will man es nicht durchsetzen. Die PED könnte sicherlich sagen, die JPG soll es gewaltsam machen, aber die JPG ist keine PED-Mitglied, sondern untersteht offiziell auch den Räten. Und deswegen muss eben also selbst auch für so eine Enteignungsforderung erstmal weiter geworben werden, die Notwendigkeit muss sich erstmal vor Ort zeigen, dann lässt sich auch die Mehrheit für eine demokratische Entscheidung dann gewinnen. Gut, ich habe schon ziemlich viel geredet, möchte jetzt kurz aber nochmal hier auf den Charakter des Krieges kommen, also auch auf die Frage, ja, wie fortschrittlich ist es eigentlich an der Seite der USA, hier in den Krieg zu ziehen, oder ist das überhaupt so? Dazu eben einfach auch mal erstmal, wie ging Lenin an so eine Frage ran, um den Krieg zu betonen? Also für Lenin war immer der Klassencharakter zentral. Die Frage, also ein Krieg ist dann gerecht, so sagte Lenin, wenn es um die Befreiung, um die Festigung und Entwicklung der unterdrückten Klasse und ihrer Interessen geht. Schauen wir uns mal an, wie es in Rojava erstmal läuft. Und unterdrückte Klasse würde ich jetzt mal im weiteren Sinne auch nehmen. Nicht nur eng Industrieproletariat, haben wir wie gesagt dort wenig. Werktätig sind wiederum fast alle dort. Erstmal, wir haben die Verbrüderung der Ethnien und Glaubensgemeinschaften. Ich denke, das ist etwas unmittelbar Fortschrittliches und Notwendiges. Wir haben die Frauen- oder die Geschlechterrevolution ebenso. Wir haben es mit einer Mobilisierung und Einbeziehung der breiten Volksmassen bei der Verteidigung, beim Aufbau und bei der Verwaltung hier Rojavas zu tun. Ebenfalls, denke ich, wichtige Merkmale für einen fortschrittlichen Kampf. Vor allem kämpfen diese Massen hier in einem revolutionären Krieg unmittelbar für ihre eigenen Interessen. Sie kämpfen nicht für irgendwelche großen Führer, sondern tatsächlich für ihre unmittelbaren Ziele. Es macht sich auch unmittelbar in ihrem eigenen Leben bemerkbar, wenn sie etwas hier verteidigt haben. Sie können jetzt eben zum Beispiel vormals unterdrückte Religionen wie das Esidentum ausleben. Sie können als Frauen jetzt freier über ihr Schicksal bestimmen, als sie es in der alten Ordnung konnten. Sie können kurdisch oder aramäisch reden, wann immer sie wollen, und dergleichen mehr. Weiterhin haben wir es hier mit einer Offenheit gegenüber kommunistischen Kräften, sowohl bei der Verteidigung wie auch beim Aufbau, Wiederaufbau zu tun. Auch das, denke ich, ist eine Besonderheit, ein positiver Punkt. Ich meine, es gibt ja durchaus auch Entwicklungen anderswo auf der Welt, die wir als Kommunistinnen und Kommunisten unterstützen, wo aber Kommunisten eher schief angeschaut werden, wenn sie hinkommen, und wo wir sagen, welthistorisch ist es zwar ein Fortschritt, aber die Menschen vor Ort schauen uns dann schief an. Also ich meine, was weiß ich, zum Beispiel auch im palästinensischen Befreiungskampf werden wir sagen, hier, dieser Kampf ist legitim, auch wenn er vielleicht zum Teil von Islamisten geführt wird. Aber diese Islamisten werden dann sagen, ja, und ihr als Kommunisten seid gottlose Hunde, wir wollen euch nicht. Also das macht die Sache dann schwerer. Aber hier in Rojava laufen wir als Kommunisten offene Türen ein, sind da also auch sehr willkommen. Dann, ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, es geht hier nicht darum, einen Angriffskrieg, beziehungsweise die YPG sind nicht Söldner für irgendjemanden. Sie sind keine Fußtruppen der USA oder anderer Kräfte, die jetzt nach Damaskus marschieren, sondern es sind Kräfte, die von sich aus ganz klar sagen, wir sind Verteidigungskräfte, wir wollen das Gebiet, das wir haben, verteidigen, wir wollen vielleicht die Gebiete dazwischen noch verbinden und befreien vom IS. Es geht uns um den Ausbau der Errungenschaften, aber es geht uns nicht um die Eroberung neuen Landes. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig auch, weil eben, ja, wegen der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Es stellt sich momentan ganz konkret die Frage, wohin, was soll denn das nächste militärische Ziel der YPG und ihrer eben momentan noch sehr schwachen arabischen und auch assyrischen Verbündeten sein? Die USA drängen darauf und sagen, ihr müsst Raqqa angreifen. Raqqa, die Hauptstadt des IS. Raqqa ist eine, inzwischen, nachdem alle Kurden dort vertrieben worden, rein arabische Stadt. Wie würde es ist erstmal, wäre es ein sehr schweres militärisches Ziel, ein sehr verlustreicher Kampf, aber es würde bedeuten, dass hier eine, ich sag mal, zu 90% kurdische Streitmacht mit Unterstützung der USA, also in den Augen des IS der Kreuzritter, eine arabische Stadt angreift. Und wenn der IS dort vertrieben ist, womöglich dann auch noch hier eine kurdische Verwaltung über eine arabische Stadt erstmal geschaffen werden muss. Also ganz gefährliche Situation, die zu viel Feindschaft und Misstrauen unter den ethnischen Gruppen führen würde. Und deswegen sträubt sich auch die YPG-Führung erstmal noch dagegen mit dem Ziel Raqqa. Sie sagen, klar, irgendwann werden wir Raqqa befreien, aber wir brauchen dafür noch viel mehr arabische Verbündete. Es gab die Erfahrung mit der Stadt Tel Abyad. Tel Abyad war der wichtigste Grenzübergang des IS in die Türkei. Im Juni wurde Tel Abyad befreit. Es war allerdings auch eine arabische Stadt, deren Einwohner zuerst die Freie Syrische Armee, dann Al-Qaida und dann den IS zum Teil erstmal als Befreier begrüßt haben. Und erst nach einem Jahr IS-Herrschaft bereit waren, eigentlich sich befreien zu lassen. Und es gibt dort immer noch Misstrauen gegenüber auch den Kurden. Und da hat sich gezeigt, wie schwer es ist, auch dann die Bevölkerung dort vor Ort dazu zu ermutigen, sich selber in Räten zu organisieren. Und sowas will man in Raqqa um alles in der Welt verhindern. Und für die YPG ist eben eigentlich ein attraktiveres, näheres Ziel Jarablus. Jarablus ist westlich des Euphrat die erste Stadt und ist heute die letzte große Grenzstadt, die der IS noch in die Türkei hat. Das Problem mit Jarablus ist, die Türkei hat gesagt, wenn die YPG den Euphrat überqueren, wenn sie Jarablus angreifen, dann ist das für uns ein Grund eines militärischen Eingreifens. Das wiederum wollen die USA um alles in der Welt verhindern, weil sie momentan die YPG noch brauchen als Fußtruppen gegen den IS. Nicht, weil sie jetzt das politische Modell Rojava irgendwie gut finden, aber ganz einfach, weil sie keine anderen erfolgreichen Fußtruppen gegen den IS vor Ort finden konnten. Alle, die diese selber ausgebildet haben, haben, sobald sie ihre Gewehre erhalten haben, dann ihre Fahnen geändert und sind selber zum IS übergelaufen. Ja, und hier sieht man eben wirklich auch einen gewissen Spaltkeil in dieser taktischen Allianz mit den USA. Und ich sage ganz deutlich, es ist eine taktische Allianz. Selahattin Demirtas, der Chef der kurdischen oder der linken HDP in der Türkei, also der Schwesterpartei der PYD, hat das jetzt letzte Woche, übrigens nach einer Reise in die USA, wo er auch in Washington verschiedene Politiker traf, selber auch so gesagt. Demirtas hat ganz klar gesagt, weder Russland noch die USA handeln aus humanitären Gründen mit ihrem Eingreifen in Syrien. Es geht beiden um imperialistische Ziele. Und er sagte noch, und gerade zwischen den Kurden und den USA gibt es nun eine taktische Allianz, die früher oder später auch auseinandergehen wird. Dann wird es dort scharfe Widerstände auch geben. Demirtas kann das offen aussprechen. Die Führer der PYD können das momentan so aus diplomatischen Gründen noch nicht sagen. Drum kommen da halt dann oft Äußerungen, wo es heißt, wir stimmen ja eigentlich mit den USA völlig überein. Aber wenn man mit ihnen dann privat redet, unter vier Augen, dann sagen die auch, wir wissen ganz genau, woran wir sind. Und wir wissen, dass die USA den IS nicht wirklich besiegen wollen. Sie wollen ihn zurückdrängen, ja, weil er ihnen außer Kontrolle geraten ist. Aber die USA haben ein Problem, wenn nämlich jede Schwächung des IS bedeutet gleichzeitig eine Stärkung von Gegnern der USA, eine Stärkung von Assad, eine Stärkung des Iran, inzwischen auch eine Stärkung Russlands. Und deswegen haben die USA zwar jetzt schon über ein Jahr lang gebombt, aber das, was sie erreicht haben, hat Russland quasi mit der Bombardierung in einer Nacht geschafft. Russland muss nämlich solche Rücksichten dort erstmal nicht nehmen. Und damit sind wir auch bei der Rolle Russlands. Auch die spielen jetzt tatsächlich keine Rolle als großer Befreier. Und sind jetzt auch keine Macht, die jetzt traditionell pro-kurdisch ist oder so. Aber man muss eins sagen, durch Russlands Eingreifen hat sich der Handlungsspielraum der Bewegung in Rojava deutlich erweitert. Also so sehr sie vorher von den USA, von den Luftangriffen der USA abhängig waren, so haben sie doch jetzt plötzlich noch eine andere Kraft, die sich offensiv um ein Bündnis bemüht. Die russische Regierung hat Rojava angeboten, sie soll noch eine Art diplomatische Vertretung in Moskau eröffnen. Muss ich vorstellen, so weit sind die USA nie gegangen. Salih Muslim, der Vorsitzende der PYD, hat bis heute Einreiseverbot in den USA. Also die USA wollen hier YPG wirklich als Fußtruppen nutzen, als billiges Kanonenfutter. Aber das dahinterstehende politische Projekt mögen sie absolut nicht. Und sie müssen auch noch Rücksicht auf die Türkei dabei nehmen, weil die Türkei ihnen sonst, wenn sie da zu weit gehen, wieder verbietet, die dortigen Flugplätze zu nutzen. Russland hat solche Rücksichten nicht, muss dies nicht nehmen. Russland muss eine Rücksicht auf Assad nehmen und der wird gesagt haben, momentan ist mir eigentlich wurscht, was in Rojava passiert. Angeblich hat er sogar gesagt, die sollen ihre Autonomie haben danach in einem neuen Syrien, wenn der IS vertrieben ist. Muss mir jetzt nicht viel drauf geben. Aber momentan ist so, dass Russland gerne natürlich auch mehr Kräfte hat, auf die sie sich selber mitstützen können, wenn es hier um die Aufteilung der Region geht. Und für die Bewegung in Rojava gibt das einfach erstmal einen gewissen Spielraum. Ich komme zum Ende. Einfach die Frage, was hat das jetzt alles auch mit uns zu tun? Warum sollen wir das irgendwie mit unterstützen? Also ich denke, es hat im einen erstmal natürlich mit uns zu tun. Wir sehen ja, der Bundestag hat gerade wieder beschlossen, Deutschland soll dort Krieg führen. Tornados sollen dort jetzt eingesetzt werden. Die kurdische Bewegung vor Ort sagt auch deutlich, wir haben diese Tornados nicht anerbeten, wir brauchen sie eigentlich nicht, sondern das heißt dort, wir wären ja schon ganz froh, wenn Deutschland aufhören würde, uns in den Rücken zu fallen. In den Rücken zu fallen mit dem PKK-Verbot, aber auch, es ist inzwischen so, dass hier, wenn auch noch recht klein, aber dass auch zum Beispiel diejenigen hier inzwischen unter Druck gesetzt werden, die sich zum Beispiel der internationalen Brigade anschließen wollen. Letzte Woche wurde ein Australier bei der Einreise nach Deutschland verhaftet. Der gute Mann wollte eigentlich weiter nach Schweden fliegen. Er hatte vorher in einer, nicht im internationalen Freiheitsbataillon, also in dem kommunistischen Bataillon gekämpft, sondern es gibt noch eine andere Gruppe, die Löwen von Rojava. Das sind vor allem ehemalige Militärangehörige aus englischsprachigen Ländern, die aber jetzt auch als, ich sag mal, als humanistisch motivierte, zum Teil auch christlich motivierte Freiwillige an der Seite der JPG kämpfen. Und dieser Australier war wohl in einer dieser JPG-Freiwilligenbataillone und wurde drum hier erstmal bei der Einreise nach Deutschland als Gefährder, als potenzieller Terrorist festgenommen. Nachdem Anwälte eingeschaltet wurden, ließ man ihn weiterfliegen, nicht nach Schweden, wo er hin wollte, sondern nach Australien zurück. Uns sind andere Fälle bekannt, dass junge Kurden, aber auch eine junge deutsche Kommunistin, an einer Ausreise aus Deutschland gehindert wurden, weil sie sich angeblich den JPG anschließen wollten. Die junge Frau wollte sich nur einer Baubrigade der MLPD in Kobani anschließen. Aber selbst das galt dem deutschen Staat schon als verdächtig. Also ich denke, all das zeigt auch hier, ja, Deutschland fällt dem Kampf gegen den IS hier in den Rücken. Und also wenn die Bundesregierung ernsthaft gegen den IS kämpfen würde, wir müssen sie immer daran messen sagen, also dann fangt erstmal an, hier diejenigen nicht weiter zu behindern, die hier wirklich am entschiedensten und erfolgreichsten gegen den IS kämpfen. So haben wir es vor einer Woche auf einer Demo gegen das PKK-Verbot auch immer wieder gesagt. Danach, nach der Demo, kam sogar ein Polizist dann zu mir und meinte, er will jetzt privat mit mir noch mal reden. Er will sich einfach bedanken, dass wir diese Demonstration gemacht haben, weil er das genauso sieht. Das möchte ich jetzt mal so als Schluss stehen lassen. Das fand ich dann doch tatsächlich mal ermutigend. Ja, danke euch für eure Geduld.
Anschuldigung gemacht, Verpreisung, Häuser und so weiter. Und auch gesagt, dass es politischen Hintergrund hat. Was mich interessieren würde, was aus deiner Sicht dieser politische Hintergrund ist, beziehungsweise also wie das mit Amnesty International so verlinkt ist.
Zu Amnesty muss man sagen, zum einen machen sie tatsächlich immer weltweit viel nützliche Menschenrechtsarbeit, meistens übrigens nur für gewaltfreie politische Gefangene und so, aber da machen sie tatsächlich viel gute Arbeit. Aber man weiß auch, dass Amnesty, das bei der Gründung damals vor vielen, vielen Jahren der britische Geheimdienst beteiligt war und dass es immer wieder auch Fälle gibt, in denen Amnesty eben auch politisch benutzt wird gegen unliebsame Länder, Regierungen und dergleichen. Und hier, also es Amnesty hat jetzt schon, sagen wir, Rojava war schon recht lang auf dem Kieker. Also gerade als ich vor 2 Jahren das erste Mal in Rojava eben da war, bekam dann unser kurdischer Begleiter einen Anruf von Amnesty und die fragten ihn so, kannst du uns helfen, uns nach Rojava zu bringen? Wir wollen hier über Menschenrechtsverletzungen der PED recherchieren. Und wir haben nur den Kopf geschüttelt, wir kamen gerade aus Rojava und haben dort eben eigentlich nur Menschenrechtsverletzungen von Kräften gesehen, die der Westen als seine Partner ansieht, FSA, Al-Nusra und andere. Aber da war klar, dass die da schon von Anfang an diesen einseitigen Blick hatten. Sie haben dann jetzt, es gab dann jetzt mehrere Reports schon von Amnesty, auch von Human Rights Watch, wo es zum Teil um ja, scheinbare oder tatsächliche Menschenrechtsverletzungen erstmal durch Sicherheitskräfte, durch die Assaish ging, ungerechtfertigte Verhaftungen und dergleichen, Leute, die ungerechtfertigt in den Knast gesteckt werden, solche Vorfälle. Und jetzt am gravierendsten eben jetzt vor knapp 2 Monaten war es, glaube ich, jetzt dieser Bericht über angebliche ethnische Säuberungen, über niedergebrannte Dörfer, dass dort im großen Stil Araber, auch Turkmenen, vertrieben worden wären. Dazu muss ich erstmal sagen, zu den Vorwürfen selber, also was jetzt hier diese früheren Sachen betrifft, mit Menschenrechtsverletzungen, mit Verhaftungen und so, da hat Amnesty sehr lange gar nicht vor Ort recherchiert, sondern Dinge einfach abgeschrieben, die ihnen kleine bürgerliche kurdische Oppositionsgruppen, deren Führer hier in Deutschland oder im Irak leben, diktiert haben. Gruppen, die eng, also hier wie die kurdische Zukunftsbewegung, Gruppierungen, die sehr eng mit dem syrischen Nationalrat, mit der syrischen Koalition, also den pro-westlichen sogenannten syrischen Oppositionen zusammenhängen. Und da hat dann auch die Selbstverwaltung von Rojava immer gesagt, kommt zu uns und macht euch selber vor Ort ein Bild, dann können wir die Dinge auch gerne alle aufklären. Jetzt eben diese neueste Kritik vor 2 Monaten, Ja, es wurde wirklich behauptet, dass hier eine ganze Reihe Dörfer dem Erdboden platt gemacht wurden, Leute vertrieben wurden. Da hat es jetzt sich erstmal auch dann gezeigt, also erstmal diese Studie wurde vor Ort erstellt. Das heißt ganz konkret, die Amnesty-Leute waren unter dem Schutz der JPG und JPJ überhaupt dort unterwegs. Das haben sie in ihrer Studie nicht erwähnt, aber so war es erstmal. Sie hätten ohne die Hilfe der Selbstverwaltung überhaupt nicht recherchieren können. Diese Studie ist wirklich tendenziös und nachweislich, also wirklich manipuliert. Also hier genau dieser eine Ort, ein Ort in der Nähe der irakischen Grenze, ist wohl, wo wohl angeblich 200 Häuser dann platt gemacht sind. Klar, es gibt diese Satellitenaufnahmen. Es wird nur vergessen, also es wird gezeigt, wie sah es im letzten Jahr aus und wie sah es in diesem Jahr aus. Und da sieht man, es steht fast kein Haus mehr. Es wird nur vergessen zu sagen, dass in der Zwischenzeit der IS in diesem Ort einen seiner Hauptstützpunkte hatte, unter anderem übrigens für den Sklavenhandel mit jesidischen Frauen, dass es dort heftigste Kämpfe um diesen Ort gegeben hat, dass der IS beim Rückzug gerne verbrannte Erde hinterlässt und auch dort in den Häusern, die er stehen lässt, immer wieder Sprengfallen anbringt, sodass diese Häuser oft auch gesprengt werden müssen, weil es sehr vielen Kämpferinnen und Kämpfern schon das Leben gekostet hat, wenn sie in solche Häuser reingingen. All das hat Amnesty nicht gebracht, sondern bringt einfach nur Bilder, noch Ort intakt, Ort kaputt, ohne zu sagen, wer es war und wie es geschehen ist und so. Und die Anschuldigung ist einfach, es wäre jetzt hier die JPG, JPJ. Es gibt Aussagen von JPJ-Leuten, auch von Mitgliedern der internationalen Brigaden, die dabei waren, die also auch genau sagen, wie es da, was damals jeweils passierte, die eben auch schildern, wie sie gemeinsam mit arabischen Einheiten in diese Orte auch rein sind, wie dort gekämpft wurde und sie sagen auch offen, ja, wir haben teilweise einige Orte vorübergehend räumen müssen, wenn das die Front zu nah war. Wir wollten nicht, dass Zivilisten gefährdet werden. Wir haben die Leute so lange in andere Orte evakuiert, die können längst wieder zurück in ihre Orte. Aber es gibt in diesen Orten einige, die sind tatsächlich Sympathisanten vom IS, von Al-Nusra und anderen. Und diese Leute erheben jetzt Anschuldigungen. Die gehen nicht mehr zurück. Andere sind schon längst wieder zurück. Naja, gut, die Frage ist, was steckt jetzt trotzdem hinter dieser Studie? Einige sagen, naja, diese Studie von Amnesty bringt eigentlich nur das, was die Türkei die ganze Zeit vorher schon behauptet hat. Die Türkei hat ja vorher schon gesagt, oh, die Kurden vertreiben hier Turkmenen und Araber. Allerdings denke ich, hat die Türkei nicht die Macht, eine Amnesty-Studie irgendwie zu beeinflussen. Die Macht dafür sehe ich eher bei den USA. Und diese Studie kam genau in dem Moment raus, als eben die hier die Rojava-Bewegung, die kurdische Bewegung, sich deutlich auch Russland annäherte, als eben die Eröffnung eines diplomatischen Büros in Moskau vereinbart wurde und dergleichen. Und ich denke, es war hier so eine, wir haben es mit einer Zuckerbrot- und Peitsche-Taktik zu tun. In derselben Woche haben die USA 50 Kilo Munition und Waffen, wohl nicht direkt für die JPG, aber für ihre arabischen Verbündeten abgeworfen. Aber dann kam diese Amnesty-Studie raus und das Signal dahinter ist eher, wenn ihr zu sehr euch auf die Russen einlasst, dann haben wir die Möglichkeit, euch politisch fertig zu machen. Also Finger weg von den Russen, sonst werden wir noch mehr solche Sachen hier in den Vordergrund bringen. Das und zugleich auch war damit auch verbunden, also man wollte die Bewegung hier unter Druck setzen mit solchen Studien, eben wegen der Frage, wo soll der nächste Schlag hingehen? Nach Raqqa, wie es die USA wollen, oder nach Jarablus mit dem Ziel, die drei Kantone endgültig zu verbinden, wie es die JPG vorhat. Also ich denke, dass das tatsächlich dahinter steckt.
Ich habe eine Frage zur Nicht- oder Anti-Staatlichkeit vom demokratischen Konföderalismus. Also so, wie Rojava jetzt gerade aufgebaut wird, ist für mich eigentlich so, wie ein vernünftiger sozialistischer Staat aufgebaut werden sollte, jetzt von der Struktur her mal. Warum ist es so wichtig zu sagen, das ist kein Staat? Also es gibt ja Behauptungen, dass da irgendwie versucht wird, Solidarität ranzuholen über diese Behauptung oder dass irgendwie, dass man irgendwie dem syrischen Staat nicht auf die Füße tritt damit. Also wie ist da deine Einschätzung?
Also zum einen, sag ich mal, es geht ja alles auf Abdullah Öcalan, auf seine Konzepte zurück und Abdullah Öcalan ist hier ziemlich unterm Einfluss anarchistischer Staatskritik. Ich würde sagen, ich gebe dir ganz recht, das, was in Rojava passiert, ist eigentlich ein vernünftiger sozialistischer Staat im Entstehen. Auch ein Rätestaat ist ein Staat, wenn auch ein Staat im Interesse der Mehrheit der Gesellschaft und nicht wie ein bürgerlicher Staat, ein Staat zur Unterdrückung der Mehrheit durch eine Minderheit. Aber Rojava hat alles, was zu einem Staat eigentlich dazu gehört. Eine oder sogar mehrere Fahnen, bewaffnete Kräfte und so weiter, Parlamente, Räte. Natürlich ist es auch ein Staat. Aber es kommt eben zum einen, sage ich mal, aus dieser anarchistischen Denkweise her, dass das abgelehnt wird. Das andere ist, dass in dieser, im Nahen Osten die Bevölkerung Staaten eigentlich immer als etwas gegen sie gesehen ist und gegen ihre Selbstbestimmung, Selbstverwaltung von unten wahrgenommenes erkannt haben. Also ich meine, das ist vielleicht ein Unterschied, sagen wir, zu Lateinamerika, wo viele linke Bewegungen eigentlich immer auf den Staat auch fixiert sind, in Staaten durchaus, auch in Nationalstaaten, einen Schutz gegen den US-Imperialismus und eine Möglichkeit zur inneren Entwicklung gesehen haben. Aber eben zumindest für die Kurden war es so, dass sie eben Staatlichkeit immer als gegen sich gerichtet sahen. Ich meine, sicher auch das Projekt von Assad war vielleicht in einer gewissen Phase so eine Art Staatssozialismus, die auch Syrien die Möglichkeit bot, einen staatssozialistischen oder staatskapitalistischen Weg zu gehen. Aber die Kurden haben den Staat immer als gegen sich gerichtet gesehen. Und drum, denke ich, wird dort eben auch vermittelt, das, was wir jetzt machen, ist was anderes. Sie nennen es halt ein Nichtstaat. Ich sage, es ist ein anderer Staat, es ist ein Rätestaat. Die Frage, ob das gemacht wird, um damit Solidarität zu organisieren, also ich meine, das denke ich, glaube ich, nicht. Also die Kräfte im Westen, die man damit erreichen könnte mit Nichtstaatlichkeit, sind so schwach. Also die anarchistische Bewegung, die libertäre Bewegung im Westen ist wirklich so schwach. Also auf die müsste man nicht zielen. Wenn man hier wen beeindrucken will, dann würde man eher sagen, wir wollen da den vollendeten liberalen Staat mit schaffen oder Ähnliches. Das ist es nicht. Nee, es ist wirklich einfach auch, um den Menschen zu sagen, schaut nicht auf etwas Äußeres, das euch unterdrückt oder euch hilft, sondern nehmt euer Schicksal in die eigene Hand.
Ich möchte vielleicht ein Stück weit gleich anknüpfen in Bezug auf die Gesellschaftsstruktur oder quasi-staatliche Struktur in Rojava. Also wer kontrolliert da wen? Wir wissen ja aus der sozialistischen Erfahrung, dass sich so Spitzen, die es formal erstmal geben muss oder einen Krieg geben muss, sich auch ganz schön schnell sozusagen verabschieden davon, sich kontrollieren zu lassen von Räten. Also ich weiß so dunkel sozusagen, es gibt einmal eine Struktur, einige nennen das auch Parlament, wo die PID stark ist, die aber auch eben, wie du an dem Eingang sagen musst, Rücksicht nehmen muss auf traditionellere Kräfte. Andererseits gibt es halt eben tatsächlich in den Stadtvorsitzenden und in den Orten diese Räte, die aus der Bevölkerung kommen. Wie ist denn da das Verhältnis? Wer kontrolliert wen oder muss auf wen hören?
Es ist... Ich sag mal, ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich noch alles auch relativ im Fluss. Am Anfang wurde ja so eine reine Rätestruktur aufgebaut. Irgendwann, das heißt nicht irgendwann, sondern Anfang letzten Jahres, wurden dann plötzlich noch so, ich sag mal, so fast bürgerliche Regierungen dazugewählt, die dann eigentlich so Allparteienregierungen darstellten. Wo dann nicht nur die PED drin war, sondern da nahm man dann auch noch aus allen möglichen kleinen Splitterparteien, von Sozialdemokraten über Kommunisten bis syrischen Christdemokraten, dann noch irgendwelche Minister, einfach um Pluralismus auch, ich will nicht sagen vorzutäuschen, aber darzustellen. Und wo ich mich dann auch fragte, was macht das jetzt plötzlich? Du hast diese Rätestruktur und plötzlich daneben so eine fast bürgerliche Regierungsstruktur und es gab dann noch so die Überlegung, eigentlich auch noch ein Repräsentativparlament zu schaffen. Nun zum einen, also wer da genau welche Kompetenzen hat, ist, denke ich, tatsächlich immer noch ziemlich im Fluss. Diese bürgerlichen Regierungen wurden wohl geschaffen, damals in der Hoffnung, so den Westen zu beeindrucken, damit dann Rojava oder die Rojava-Bewegung auf die Genf II-Konferenz der syrischen Opposition mit eingeladen wird, wurde sie aber trotzdem nicht. Also das ging dann schon mal daneben. Die Idee, auch noch ein Repräsentativparlament zu wählen, neben der Rätestruktur, das ist bisher noch nicht stattgefunden, die wird so erklärt. Das heißt, schön wäre es, wenn alle Menschen immer irgendwo in den Räten aktiv wären, aber wir wissen, das ist eine Illusion, das können wir nicht von allen erwarten. Und auf die Weise sollen aber auch diese Menschen die Möglichkeit haben, sich dann halt, was weiß ich, nur einmal durch eine Wahl, einmal im Jahr oder so, auch politisch einzubringen, ihren Willen zu äußern. Also da erinnert mich ein bisschen auch an die Ideen von Kurt Eisner, der in der Bayerischen Revolution ja auch so Parlament und Räte nebeneinander haben wollte und so. Also ich denke, da wird auch zum Teil wirklich noch experimentiert. Drum, man kann es tatsächlich noch gar nicht so ganz fest sagen, wer am Ende wen kontrolliert, in welche Richtung es dann geht. bisher sind es einfach auch so, ich sag mal, die Räte haben auch unterschiedliche Aufgaben. Also die Kommunen an der Basis regeln erstmal auch unmittelbare Probleme in den Stadtvierteln, also von der Straßenreinigung bis zur Versöhnung bei Familienstreitigkeiten, die sonst vielleicht blutig enden würden. Während, sagen wir mal, die höchsten Rätegremien dann ja auch schon in die Außenpolitik einsteigen, da auch dann Verhandlungen führen. Und dann hast du neben all dem halt immer auch noch die PED-Struktur. Die PED sagt, wir sind eigentlich nur eine Partei unter mehreren. Salih Muslim, der Chef, der Co-Chef, gibt ja auch einen Mann und eine Frau, sagte mir auch einmal, was soll der Vorwurf, dass wir hier alles kontrollieren? Wir haben nur 1000 Mitglieder, wir sind eine Kaderpartei. Andere haben ja viel mehr Leute hier, aber... Gleichzeitig ist es dann doch wieder Salih Muslim oder Asia Abdullah, die Co-Chefin, die dann oft international bei internationalen Treffen Gespräche führen, also auch mit auch hier im Auswärtigen Amt dann mal eingeladen werden, nicht offiziell, aber ich habe von dort erfahren, die waren auch dort schon und da sind es dann eben oft die und eben nicht jetzt Rätevertreter, also drum, es ist alles noch ein bisschen im Fluss, drücke ich es mal vorsichtig aus.
Ich hörte mal, dass in Oschawa 2,5 Millionen Menschen leben. Dann waren es 4 Millionen durch die Fluchtbewegung. Da würde mich auch mal interessieren, wie die integriert werden. Das sind ja wahrscheinlich weniger Kurden. Wie kommt es eigentlich, dass die IEG bei so einem Erfolg nur 1000 Mitglieder hat? Halten die das beschränkt, die Möglichkeit da sich zu organisieren?
Mhm. Gleich zum Letzteren. Ja, die PED versteht sich da einfach weiter als Kaderpartei. Für die Massen gibt es TEFDEM, die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft. Das ist sozusagen das Instrument zur Umsetzung der Räteideen. Da drin ist die Frauenorganisation, die Jugendorganisation, weitere Massenorganisationen und so drin. Also TEFDEM ist wirklich, die haben wahrscheinlich zehntausende Mitglieder. Das ist die breite Organisierung. Wie viele Leute leben da? Also vor Beginn von Krieg, Revolution, Bürgerkrieg waren es um die 3 Millionen. Ich schätze mal, es sind immer noch ungefähr so viele, aber nicht unbedingt die gleichen. Viele Flüchtlinge, also es sind auch viele arabische Flüchtlinge ins Land gekommen, aber auch nach Rojava, aber vor allem sind eben auch Kurden aus Aleppo, aus Damaskus nach Rojava gekommen. Und ja, wie es mit der Einbindung läuft, kann ich jetzt schwer sagen. Also zum Teil lassen sich die Leute wahrscheinlich auf die Rätegremien ein, aber ist halt immer auch die Frage, kommen die Leute mit dem politischen Bewusstsein, kriegen sie es dort oder sind sie einfach nur froh, dass sie dort erstmal in Sicherheit leben, was natürlich auch erstmal ein verständliches Motiv ist, ohne dass sie sich dann dort groß einbinden. Eine ganze Reihe, die erstmal nach Rojava reingeflohen sind, sind dann auch weitergeflohen nach Südkurdistan, Irak oder in die Türkei. Also schwer zu sagen, wie es jetzt mit der konkreten Integration ausschaut. Aber ich habe da in die Richtung jedenfalls keine Probleme gehört. Probleme nur in der Art, eben, dass Leute, die dann das Land verlassen, ihre Wohnungen an Leute verkaufen, die von außerhalb hinkommen. Also auch an Mitglieder, an Araber, wo man sich unsicher ist, wie die politisch dann drauf sind.
Dieses praktische Bild, was entscheiden sich die Kurden davon? Ist das ein reines militärisches Bündnis oder auch hoffentlich generell Schutz für ihr Projekt?
Also ich denke, es ist in erster Linie ein rein militärisches Bündnis. Sie erhoffen sich etwas weitergehende Anerkennung. Also vor allem, denke ich, hoffen sie, dass die USA auf die Türkei Druck ausüben, dass die Türkei sie in Ruhe lässt oder Rojava in seiner Existenz, so wie es ist, wenigstens anerkennt. Wenn man mit den PED-führenden Leuten dort redet, merkt man, da ist keine große Illusion, dass die USA tatsächlich das Modell Rojava akzeptieren werden. In ihren öffentlichen Reden sagen sie zwar immer, ja, wir sind doch die, die hier im Grunde genommen für die westlichen Werte, für Menschenrechte, Frauenrechte, Demokratie und so einstehen. Aber ihnen ist auch klar, dass die USA selber eben nicht für diese Rechte von denen, oder Werte, von denen sie die ganze Zeit reden, in Wahrheit nicht einstehen. Und insofern denke ich, gibt es da keine Illusion auf eine langfristige Allianz, aber schon die Hoffnung, dass die USA es wenigstens schaffen, ihren türkischen NATO-Partner hier mal ein bisschen zu zügeln.
Ist das realistisch?
Ich weiß es nicht. Die USA sind auch nicht glücklich mit dem, was Erdogan da so bringt. Aber sie haben keinen anderen.
Du hattest ja schon einige Punkte aufgezählt, also wenn man jetzt einschätzen will, inwieweit das jetzt also sozialistische Komponenten im Wirtschaftlichen beinhaltet. Vielleicht kannst du das noch zusammenfassen, was du meinst, wie gut die Chancen stehen, dass ich da nicht irgendwann eine neue Ausbeuterklasse aufbauen kann.
Also wenn wir jetzt nur die ideologischen Grundlagen bringen und die Wirtschaftstheorien von Öcalan, der von Ökonomie, muss ich einfach sagen, keine Ahnung hat, dann würde es schlecht ausschauen. Öcalan sagt ja selber, wenn wir den Kapitalismus begreifen wollen, dann müssen wir uns erstmal mit dem Tempelkult der Sumerer vor 5000 Jahren auseinandersetzen. Und das ist eine etwas eigene Herangehensweise an diese Thematik. Allerdings hat die kurdische Bewegung bisher immer eine große Beweglichkeit bewiesen. Also die gehen oft nicht so theoretisch wie wir ran, beziehungsweise sie setzen eben nicht erst irgendwie ein Dogma, eine Theorie an den Anfang und probieren das dann umzusetzen, sondern sie gehen zielorientiert ran. Sie sagen, wir wollen das und das erreichen und jetzt schauen wir, wie wir da hinkommen. Und dann passen wir zur Not auch unsere Theorie ein bisschen an. Und da nehmen sie sich dann halt auch von Öcalan oder hier aus dem Gesellschaftsvertrag so Punkte, wo es heißt, die Ökonomie soll für die Menschen da sein, nicht für einen Profit. Wir wollen Monopolbildung vermeiden, Grundbesitz und Rohstoffe müssen in Hand der Bevölkerung bleiben. Das sind, wenn man so will, erstmal die Punkte, um die rum eine Ökonomie aufgebaut werden muss. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass sie das erstmal dann auch sich daran halten. Also wenn dann jetzt neue Herausforderungen kommen, zum Beispiel durch eine Grenzöffnung die Möglichkeit, Handel zu treiben, dass da dann auch entsprechend diskutiert wird, wir brauchen jetzt ein Außenhandelsmonopol, dass jetzt nicht das Kapital hier wild reinfließt oder dass auch jetzt nicht Einzelne in Rojava sich jetzt absolut bereichern können, dass es dagegen dann auch Maßnahmen gibt. Es gibt auch in solchen Gesellschaften wie in Rojava, nicht nur dort, auch etwas, ich nenne es jetzt mal so eine Art moralische Ökonomie. Wir haben dort auch Erfahrungen gemacht oder andere Freunde haben da mit den Leuten auch geredet, also Interviews gemacht, auch selbst mit Bauern, sogar Großgrundbesitzer, also die eigentlich tatsächlich viel mehr anbauen konnten, als sie für ihren eigenen Bedarf brauchten und nur das, was sie für ihren eigenen Bedarf brauchten, dann auch behalten haben. Sogar ohne dass jetzt hier die JPG ihnen das Bajonettenrücken drückte und sagte, ihr müsst es jetzt abliefern, sondern einfach so auch mit der Äußerung, ja, wir haben genug zum Leben erstmal. Warum sollen wir den Rest hier behalten? Weil der moralische Druck da war durch die anderen Familien, durch die Kommune vor Ort. Allerdings ist dieser moralische Druck alleine wahrscheinlich nicht unbedingt ausreichend, wenn es in Zukunft die Möglichkeit gäbe, dass dieser Bauer sein Getreide auf dem Markt teuer verkaufen kann irgendwo, weil die Grenzen auf sind. Und er sich dafür dann irgendwie noch ein schickes Auto kaufen könnte oder irgendwelche anderen schicken Dinge, die er haben will, dann könnte es sein, dass dann auch diese moralische Ökonomie langsam an Einfluss verliert. Da ist tatsächlich dann auch wieder eine Gefahr da. Und die Frage ist halt, wollen die Menschen in Rojava die ganze Zeit eine doch relativ unterentwickelte, aber gerechte Ökonomie behalten? Oder wollen sie ihre Region entwickeln? Aber wie dann? Also viele Menschen in Rojava haben inzwischen gesehen, wie es in Südkurdistan unter Barzani ausschaut, wo wildester Neoliberalismus um ein feudales System herum geschaffen wurde, wo die Menschen zwar in Armut leben, aber eine Shopping-Mall nach der anderen entsteht, wo du Slums neben gated Communities für die Reichen hast und wo die Zahl der Morde an Frauen sich seit den letzten 10, 15 Jahren einfach um 1000% erhöht hat. Und das sagen eigentlich die Menschen in Rojava alle, das wollen wir nicht haben. Das ist für uns kein Vorbild, so einen Entwicklungsweg zu gehen, so einen neoliberalen Entwicklungsweg. Wir wollen einen anderen Weg gehen. Aber ja, sie tasten sich eben da erst auch langsam vorwärts. Und es beginnt jetzt also mit Ökonomiekonferenzen, wo diskutiert wird. Ich denke, sagen wir mal so, ich denke, letztendlich hat sich auch gezeigt, Stalins Idee Sozialismus in einem Land ließ sich nicht verwirklichen, weil auch die Sowjetunion, egal wie groß sie war, immer noch in die Weltwirtschaft eingebunden war und sei es auch nur, dass sie sich verteidigen musste gegen das kapitalistische Ausland und drum viel Energie in Panzer stecken musste, die sie vielleicht lieber in Traktoren gesteckt hätten. Es zeigt sich allerdings auch, dass eine kleine Insel wie Kuba jetzt schon 40, 50 Jahre Blockade durchhält, deswegen nicht unbedingt den vollendeten Sozialismus aufbaut, aber durchhält. Das haben die Menschen in Rojava mir auch immer gesagt. Die haben gesagt, naja, zur Not halten wir durch, wie Kuba. Also das wurde auch durchaus als Beispiel genannt. Aber gut, ich denke, man kann weder in einem Land noch in einer Insel einen Sozialismus alleine aufbauen und erst recht nicht in einem langen, schmalen Landstreifen entlang der türkischen Grenze isoliert. Also das ist eine Illusion und die Menschen werden dort nicht ewig in einer relativen Armut leben wollen. Also wenn dort nicht eine gewisse Entwicklung einsetzt, wird eine weitere auch Armutsflucht ins Ausland da sein. Insofern muss man überlegen, wie kann man ein bisschen entwickeln. Und da hängt natürlich auch mit zusammen, wie ist die Entwicklung in den Nachbarländern im restlichen Syrien. Es geht gar nicht darum, jetzt groß in Rojava Fabriken zu bauen. Ist vielleicht genau richtig, dass dort weiter die Kornkammer des Landes sein soll. Aber dann muss es die Fabriken irgendwo anders in Syrien oder auch in der Türkei, wenn die Grenzen auf sind, geben. Aber das sind, sag ich mal, da habe ich selber auch erstmal mehr offene Fragen noch als Antworten, weil auch das tatsächlich noch im Fluss ist.
Wenn du von Entwicklung sprichst, dann klingt das schon so ein bisschen so, ja, Entwicklung in diesem herkömmlichen Sinne. Gibt es da nicht eigentlich gerade da eine gute Möglichkeit, Entwicklung komplett anders zu definieren?
Völlig richtig. Und das erleben wir gerade beim Wiederaufbau von Kobani. Das hier ICOR und die MLPD haben ja dieses Gesundheitszentrum dort jetzt auch mit aufgebaut. Und da stellte sich dann eben auch vor Ort schon erstmal das Problem, weil die Türkei jetzt hier irgendwelche, nicht ausreichend Zement und so rüberließ, haben dann die Arbeiter, die einheimischen Arbeiter, die sich mit dran beteiligten, auch gesagt, naja, wir haben doch hier uralte Techniken, wie wir in Mesopotamien immer gebaut haben, Luftziegel aus Lehm. Und das ist eine ökologische Bauweise, das ist eine Bauweise, die also hier auch auf die Temperaturen, auf die Hitze im Sommer, auf Kälte im Winter und so viel besser eingestellt ist. Und dieses Gesundheitszentrum wurde jetzt nach diesen uralten Künsten der Lehmziegelproduktion jetzt geschaffen. Und dazu kommen jetzt auch entsprechende Solargeneratoren und so, um einfach hier das Ganze auch wirklich ökologisch zu machen. Es gibt auch wirklich für den Wiederaufbau von Kobani eine ganze Menge solcher Ideen, um das umzusetzen. Und wenn wir jetzt immer anschauen, die Ideen von Abdullah Öcalan, er sagt ja immer, wir haben ja hier das Paradigma einer geschlechterbefreiten, demokratischen, ökologischen Gesellschaft. Eben, der Punkt ökologisch ist da ja auch noch drin. Kommt oft immer noch etwas zu kurz, aber gerade also in Rojava beginnt auch die Diskussion und ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht das dicke Buch über Revolution in Rojava, das, wo Michel Knapp, Anja Flach und Ercan Ayboa mitgeschrieben haben. Der Ercan Ayboa ist selber ja ein Kurde aus Deutschland, der jetzt als Umweltspezialist gerade in Diyarbakir arbeitet, aber der war eben, also während er für das Buch arbeitete, selber auch längere Zeit in Rojava, nicht nur um selber zu lernen und für das Buch, sondern auch um dort selber als Umwelttechniker, als Umweltingenieur wichtige Ansätze auch den Menschen dort zu geben, Know-how weiterzugeben. Da geht es auch darum, zum Beispiel, wie wird man die Landwirtschaft in Zukunft gestalten, dass es eine diversifizierte Landwirtschaft ist, keine Monokultur und Ähnliches. Also drum, Entwicklung ist also tatsächlich, also ich meine es nicht im herkömmlichen Sinne, auch wenn es so klang, und die Menschen vor Ort meinen es erst recht nicht in diesem Sinne. Also du hast völlig recht, genau das soll dort alles versucht werden, also auch in dem Bereich eine am Interesse von Mensch und Ökologie orientierte Entwicklung zu betreiben.
Stimmt das, dass viele Gehälter von sogenannten Beamten von Damaskus noch bezahlt werden? Ja, haben die dann politischen Einfluss dadurch auf die Belange in Rojava? Und mich würde auch noch interessieren, ob alle Milizen eine allgemeine Wehrpflicht haben.
Erster Punkt, es stimmt, die Gehälter werden weitergezahlt. Nur kann man mit Geld jetzt nicht allzu viel dort momentan machen, weil es halt außer die Grundnahrungsmittel und so nicht allzu viel dort zu kaufen gibt. Und dahinter steckt sicherlich auch der Anspruch des Regimes auch auf diese Region noch. Militärisch ist das Regime ja nur noch am Flughafen der größten Stadt Kamischlu und an der einen Grenze zwischen Kamischlu und der Türkei vertreten. Außerdem haben sie dort noch in einem Stadtteil einen großen arabischen Stamm hinter sich. Und in der Stadt Al-Hasaka, der anderen großen Stadt, dort gibt es auch noch regimenahe Milizen, die aber jetzt kürzlich so vom IS bedrängt wurden, dass sie im Grunde genommen der JPG erlaubt haben, die ganze Stadt dann zu übernehmen, während der IS vertrieben wurde. Also militärisch ist das Regime eher symbolisch noch in Rojava vertreten. Politischer Einfluss macht sich nicht bemerkbar. Also es ist, in Kamischlu habe ich den Assai-Chef gefragt, so, ja, wieso duldet ihr die überhaupt noch hier? Und der meinte, naja, militärisch könnten wir hier die verbliebenen Regimeeinheiten in einer Nacht raushauen. Aber die Folge wäre, dann wird es Luftangriffe auf Kamischlu geben und dagegen sind wir wehrlos. Wir probieren lieber besser zu sein wie die alte Bas-Bürokratie. Unsere Rätestrukturen sind einfach effektiver. Die lösen hier Probleme, kaputte Straßen, Müllabfuhr und so, für die das alte Regime 7 Jahre brauchte in einer Woche. Unsere alternativen Gerichtsstrukturen, die eben nicht auf Strafe, sondern auf Ausgleich und so setzen, werden von immer mehr Menschen genutzt. Und so probieren wir einfach, die Menschen für unser System zu gewinnen und vom Regime abzuwerben. Das klappt auch meistens, aber natürlich ein gewisser, also als es jetzt vor, ich glaube vor 2 Jahren im Winter die UNO ein paar Hilfsflüge machte mit Hilfsgütern für Rojava, sind die am Flughafen in Kamischlu gelandet und mit Genehmigung des Regimes. Also die UNO macht sowas nicht, wenn sie nicht die Genehmigung von irgendeinem Regime dort hat. Da reicht es nicht, die Genehmigung der Selbstverwaltung zu haben. Und das heißt, es waren dann auch die Regimekräfte, die vor Ort die Lebensmittel verteilten. Und dann natürlich vornehmlich an ihre eigenen Anhänger verteilten. Damit lassen sich immer noch gewisse, ja, was heißt Sympathien, aber damit lassen sich natürlich immer noch einige Leute auch dafür einbinden, die dann nicht unbedingt politisch von Assad und seinem Projekt überzeugt sind. Aber ich sag mal, eine gewisse Bas-Parteinähe vielleicht noch bewahren, einfach um an diese Hilfsgüter zu kommen. Aber ich denke, politisch hat das Regime eigentlich keine echte Bindekraft mehr. Ja, und dann die Frage mit der Wehrpflicht. Das ist auch so einer der Vorwürfe, der jetzt auch von Menschenrechtsorganisationen und gerade aber, sag ich mal, von ja, rechten bürgerlichen kurdischen Gruppen, von der Webseite Kurdwatch zum Beispiel, sehr stark erhoben wird. Kurdwatch ist eine Website aus dem Umfeld der kurdischen Zukunftsbewegung, also einer kurdischen Partei, die hier mit der syrischen Auslandsopposition sehr eng verstrickt ist. Und dort kommt immer wieder der Vorwurf Zwangsrekrutierung und Wehrpflicht. Nun muss man das eine sagen, also wenn es eine reguläre Wehrpflicht wäre, finden wir vielleicht nicht dolle, aber gab es in fast allen kapitalistischen Staaten der Welt auch. Und was uns andere ist, muss man auch sagen, ich glaube, ihr denkt auch nicht, dass Kobani mit zwangsrekrutierten Menschen verteidigt worden wäre. Also das waren Freiwillige gewesen. Aber es gibt, ich habe jetzt hier die Auslandssprecherin des Kantons, oder von ganz Rojava, die Sine Mohammed, die war vor 2 Monaten hier in Berlin und ich habe mit ihr ja auch ein Interview dann für die junge Welt gemacht und diskutiert und habe sie direkt danach gefragt. Sie sagte, was wir inzwischen haben, ist ein Gesetz, das einfach besagt, jede Familie, die nicht sowieso schon Angehörige bei der JPG oder den Assaish hat, muss einen Sohn oder, ne, ich glaube bisher bezieht sich nur auf Männer, also einen Sohn zwischen 18 und 30 Jahren für ein halbes Jahr stellen, damit er einer Selbstverteidigungsstruktur, einer an seinem Heimatort, die in eine Selbstverwaltungsstruktur eingesetzt wird. Also das heißt, diese jungen Männer kriegen eine kurze Militärausbildung und sollen dann einfach in Bereitschaft sein, in den Dörfern oder Städten, in denen sie sind. Weil das Problem ist, die JPG hat zwar um die 45.000 Kämpferinnen und Kämpfer, die sind an den vorderen Fronten. Aber gleichzeitig ist die gesamte Frontlinie so lang, hunderte Kilometer, und es besteht immer die Gefahr, dass es zum Überfall terroristischer Gruppen irgendwo kommt. Und JPG kann nicht in allen Dörfern sein. Drum muss es einfach in allen Dörfern eine rückwärtige Struktur von Milizen geben, die einfach in Bereitschaft sind und in der Lage sind, ein Gewehr zu bedienen. Also Sine Mohammed sagte mir auch, wenn wir diese Struktur im Juni schon im Kobani gehabt hätten, dann wäre es nicht möglich gewesen, dass der IS die Stadt wieder angreift und in einem Tag über 200 Zivilisten niedermetzelt. Also es geht hier nicht darum, Leute für die JPG zu rekrutieren. Es geht nicht darum, Leute für die Front zu rekrutieren, sondern nur für eine rückwärtige Verteidigungstruppe, wo die Leute einfach nur ein halbes Jahr in Bereitschaft sein müssen und eine Militärausbildung machen müssen. kann man gut finden oder auch nicht. Ich denke, es ist in der momentanen Situation eine Notwendigkeit. Und ich sage andererseits, wenn es immer verbreitet wird, die Leute würden da alle zwangsrekrutiert. Also einem Zwangsrekrutierten dann noch eine Kalaschnikow in die Hand zu drücken. Also jemand, der so viel Widerwillen hat, dass er eigentlich vielleicht schon ein Feind des Regimes ist, und ihn dann ohne erfahrene Soldaten irgendwo in einem Ort zurückzulassen, das wäre Wahnsinn. Also insofern denke ich, muss man genau hinschauen. Hinter dem, was hier oft als Zwangsrekrutierung auch bezeichnet wird, hängt halt auch oft: Die jungen Leute sind bereit, in solche Strukturen zu gehen. Sie sind auch viele junge Frauen, wollen in die JPJ gehen, und ihre Familien sind noch konservativ, sagen, nein, da hast du nichts drin verloren, du musst schnell heiraten, Frauen haben mit Waffen nichts zu tun und ähnliches. Und die JPJ sagt dann, nee, wir nehmen diese Frau trotzdem, wenn sie volljährig ist natürlich. Und das, dann rennen diese Familien zu einer rechten kurdischen Partei und sagen, oh, unsere Tochter wurde gerade entführt von der PYD und zwangsrekrutiert hier für die Guerilla oder so. Also sowas steckt sehr oft eben auch dahinter.
Weil du gerade gesagt hast, dass halt dieser Versuch, quasi Bewaffnete zu bekommen, quasi wie Reservisten, wäre das hier dann natürlich viel fortschrittlicher, die sozusagen dafür da sind, falls der Ort angegriffen wird, dass sie dann gleich gegenhalten können, dass es über Familien läuft. Kimpin kam mir gerade im Kopf. Sind diese Familienstrukturen da sozusagen intakt, dass über 90% der Menschen so leben? Oder ist aufgrund entweder von Krieg, weil Leute entwurzelt sind, weil sie ihre Familien verloren haben, oder auch weil sie vielleicht anders leben wollen, dort andere Lebensstrukturen in Rojava inzwischen möglich, als mit den biologisch Verwandten zu leben?
Die Familienstrukturen sind doch so intakt, auch weil die Familien entsprechend groß genug sind. Du kannst gar nicht, sag ich mal, kaum so entwurzelt sein, dass du nicht doch dann irgendwo einen Onkel und eine Tante noch wieder in der Stadt hast. Also alternative Lebensformen, verdammt schwer. Also du kannst die alternative Lebensform der Kader-WG dann noch wählen. Oder halt dann einfach also mit deinen JPG-JPJ-Leuten zusammen dann quasi kaserniert auch leben, was aber auch nur ist, solange du halt eigentlich an der Front bist. Aber sonst sind das Dinge, das muss sich erst ganz langsam entwickeln. Da gibt's auch ja fast ein gewisses Unverständnis, also auch gegenüber unserer Lebensweise oft hier. Da hatten wir also auch mit unseren Begleitern spannende Diskussionen. Oder auch wenn es um Fragen geht, also Homo-Ehe oder so, sind so Sachen. Also irgendwie der Gesellschaftsvertrag wird es indirekt dann auch schon den Leuten zubilligen, aber unser, sag ich mal, so ein super fortschrittlicher Begleiter, also ein adoptierter Palästinenser, der in einer christlichen Familie dort aufgewachsen ist, wirklich Sozialist durch und durch, aber dann so das Thema Homo-Ehe, da schüttelte er wirklich nur den Kopf und es war schwer, mit ihm da zu argumentieren. Also wir müssen immer sehen, was es auch für eine Gesellschaft ist und von wo diese Gesellschaft erstmal kommt. Und das ist jetzt keine quietschebunte große Kommune, die dort aufgebaut wird, sondern eine Gesellschaft, die gerade aus dem Feudalismus, aus der Diktatur kommt, im Krieg ist und erstmal eine etwas gerechtere Gesellschaft schaffen will. Und vielleicht auch noch, ich sage mal, ein Problem möchte ich hier auch noch benennen. Ich meine, dieser Gesellschaftsvertrag definiert sehr genau die Rechte der verschiedenen Religionsgruppen, ethnischen Gruppen und so weiter, aber in einem ist das gut natürlich, im anderen ist es aber auch, ich sag mal, fast so ein bisschen Zwangsethnisierung oder eine, man könnte auch sagen, zu starke Identitätspolitik. Also was ist, wenn ich dann jetzt einfach sage, ich will jetzt nicht Assyrer sein, ich bin einfach nur Mensch oder so. Also du wirst hier so ein bisschen eingeordnet, auch immer in irgendwelche größeren Kollektive. Der Vorteil ist, es heißt dann, dieses größere Kollektiv hat zwar jetzt alle die gleichen Rechte wie alle anderen großen Kollektive, aber wenn du quer zu all dem leben willst, ist schwer möglich. Und man muss einfach auch schauen, also wie weit hier auch durch die Schulausbildung zum Beispiel. Also die du hast jetzt kurdischen Unterricht für die Grundschulen und in den Grundschulen wird nur noch Kurdisch gelehrt. Also eher Arabisch gibt's dann erst ab den weitergehenden Schulen, also ab der 5. Klasse. Also du machst jetzt erstmal aus Kurden, ja, Kurden. Gleichzeitig kommen die christlichen Kinder auf assyrische Schulen, wo sie Assyrisch lernen. Es ist wichtig, die eigene Muttersprache zu lernen, ja, aber ja, wie weit ist das Ganze auch eine gewisse Zwangsethnisierung oder ein Festhacken ethnischer Grenzen, das möchte ich einfach mal so in den Raum stellen.
Könntest du sagen, zu wie viel Prozent die Leute überzeugt sind von dem Rätesystem der Organisierung, wie viel gleichgültig sind und wie viel irgendwie kontrrevolutionär organisiert sind oder es würden?
Ich denke, das ist auch nach bevölkerungs- oder ethnischer Gruppe sehr unterschiedlich. Also so wie es ausschaut, würde ich sagen, es sind sicherlich ein Großteil der Kurden, wahrscheinlich, ich sage mal, weit über die Hälfte, wirklich überzeugt. Während vor einem Jahr hat mir mal der Außenamtssprecher der Shazira gesagt, es ist uns wahrscheinlich erst gelungen, erst 10% der Araber für die aktive Mitwirkung in den Rätegremien zu gewinnen. Also sind wirklich große Spannbreiten da. Und sonst, ja, es gibt keine echten Indikatoren. Also es ist nicht so, dass die Bevölkerung zu 100% in den Räten organisiert wäre. Es gibt einzelne Stadtviertel, da läuft das sehr, sehr gut. Aber viele Menschen sind erstmal noch gar nicht organisiert, leben einfach oder probieren irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu bringen und leben unter diesem Form der Organisierung besser, als sie vorher unter dem alten Regime gelebt haben. Ich meine, du kannst aber auch Leute, also das haben wir dann auch, also während des Kampfes um Kobani haben wir auf der türkischen Seite auch mit einer Frau gesprochen, die dann auch immer gesagt hat, ja, hoffentlich ist Kobani jetzt bald befreit und hoffentlich kommt dann endlich mal dort eine ordentliche Regierung hin. Ich habe eigentlich gar keine Lust, dass wir hier alles selber machen und uns selber regieren, das sollen auch die Politiker machen. Also es gibt auch solche Leute, die natürlich jetzt noch so denken, aber es gibt auch viele andere. Also ich denke, ja, wenn es allgemeine Wahlen dann geben kann und die konnte es bisher wegen des Kriegszustandes, wegen der Unklarheit, wer jetzt eigentlich gerade alles überhaupt in Rojava lebt und so, in der Form so noch nicht geben. Es gab einzelne Kommunalwahlen, aber noch nicht mehr. Natürlich, die Räte werden immer wieder auch erneuert, aber wahrscheinlich erst irgendeine landesweite Abstimmung könnte wirklich so ein bisschen Gradmesser sein, wer wo steht.
Kannst du vielleicht nochmal was zur Rolle von Abdullah Öcalan sagen und wie stark der Einfluss als Galionsfigur ist und ob du da die Plan von ihm siehst?
Also gerade in Rojava weniger als jetzt in Nordkurdistan, in der Türkei. Also ich meine, in Nordkurdistan, Türkei hast du inzwischen eine ganze Generation Jugendlicher, die militantesten Jugendlichen, die hören auch nur noch auf Öcalan. Die hören gar nicht mehr richtig auf die PKK. Und wenn Öcalan sich nicht äußern kann, dann ja, sind sie quasi unkontrollierbar. Und wenn er sich äußern kann, ist immer die Gefahr, dass er irgendwas sagt, weil er vielleicht schlecht informiert ist, bedroht wurde, sonst was, dass es dann in die falsche Richtung geht. Aber in Rojava ist es eben anders. In Rojava wird Öcalan nicht als der Führer gesehen. In Rojava wird er als jemand gesehen, der ein paar gute Ideen hat. Als ein wichtiger kurdischer Politiker natürlich, aber als Inspirator wird er dort vor allem gesehen. Als Inspirator der Ideen, die jetzt gerade umgesetzt werden. Also insofern, zeitlang, also als ich da war, hing Öcalan noch in jeder Polizeiwache. Ich glaube, da haben sie ihn inzwischen jetzt abgehängt, weil er eben nicht für alle der Guru ist. Aber er wird allgemein doch sehr stark verehrt. Du findest auch dann durchaus zum Beispiel auch Araber oder Assyrer, die dann auch sagen, sie haben natürlich jetzt erst in letzter Zeit begonnen, sich mit Öcalan zu beschäftigen, aber sind ganz begeistert von seinen Ideen. Auch in die neuen Schulbücher, die es jetzt ab diesem Jahr dort gibt, ist Öcalan also auch eingegangen. Einige kleine konterrevolutionäre kurdische Parteien toben deswegen. Aber es ist, du hast ihn dort massiv, aber es ist, habe ich das Gefühl, eine andere Art Kult, als in der Türkei um ihn gemacht wird. Also auch eine zum Teil viel stärkere inhaltliche Auseinandersetzung. Also auch, weil also wirklich hier seine Ideen direkt getestet werden. Also für die Kurden in der Türkei ist er der Führer und der Verhandlungsführer mit dem türkischen Staat, an dem man dann gewissermaßen auch noch Macht delegiert, damit er verhandelt. Für die Leute in Rojava sagen sie, er ist ja sozusagen der Philosoph dessen oder der Politikwissenschaftler, dessen Ideen wir umsetzen wollen. Und daran, sagen sie auch, können wir ihn sozusagen auch messen, ob das funktioniert oder nicht.
Wie groß und wie stark schätzt du die Solidaritätsbewegung hier in unserem Land ein? Und was würdest du denken, wo hätte sie am besten ihr Schwergewicht? Was ist das Beste, was sie tun könnte?
Also die Rojava-Solidaritätsbewegung ist sicherlich so die stärkste Kurdistan-Solidaritätsbewegung, die wir bisher in Deutschland hatten. Das ist das Positive. Positiv ist auch, dass es sicherlich gelungen ist, also hier von der radikalen Linken mit Waffen für JPG-Kampagne bis hin in eher bürgerliche Kreise reinzuwirken. Und ja, was braucht Rojava am meisten? Also ich sag mal, es ist sicherlich für die Moral der Menschen dort super, wenn auch Leute zum Kämpfen runtergehen. Aber Kämpferinnen und Kämpfer gibt es dort genug. Also das ist nicht das, was sie in erster Linie brauchen. Aber es wird einfach als ein großartiges Zeichen der Solidarität gesehen, wenn jetzt hier auch Leute aus Deutschland, auch wie hier die Gefallenen wie Kevin oder so, wirklich runtergehen. Weil es, ja, es ist ein besonderes Symbol. Es wird aber auch genauso geschätzt, eben jetzt hier der Aufbau des Gesundheitszentrums durch ICOR und MLPD, die auch zu einem Zeitpunkt weitergebaut haben, als alle anderen bürgerlichen Hilfsorganisationen sich zurückgezogen haben wegen des erneuten IS-Angriffs. Die haben stur weitergebaut, haben sich da nicht einschüchtern lassen. Und auch das macht den Leuten erstmal Mut und das Gesundheitszentrum wird ja auch tatsächlich dort gebraucht. Ich will jetzt hier tatsächlich auch nicht verschiedene Kampagnen gegeneinander stellen, weil sie alle irgendeine Notwendigkeit haben. Also die Leute, die hier für Geld sammeln für eine Feuerwehr für Rojava, also ich meine, diese Feuerwehr wird dringend gebraucht. Und andere, die ein Schulprojekt haben, auch das wird dringend gebraucht. Ich meine, letztendlich heißt es natürlich, es wird vor allem Geld gebraucht. Die Bewegung vor Ort weiß am besten, was sie mit dem Geld macht. Ob sie davon Waffen kaufen oder Schulhefte oder Solargeneratoren, das wissen die Leute vor Ort am allerbesten. Also ich denke drum, zum einen müssen wir einfach wirklich hier auch viel Knete sammeln. Das andere, was aber sehr wichtig ist, ist politische Akzeptanz von dem, was dort läuft. Also das einfach hier, ich meine, es war die weltweiten Proteste, waren damals einer der Gründe, warum die USA gezwungen waren, beim Kampf um Kobani einzugreifen. Die USA wollten Kobani opfern. Die haben ganz klar gesagt, Kobani wird in 3 Tagen fallen und es hat keinen strategischen Wert. Wir müssen es nicht schützen. Auch einen Tag bevor der IS nach Kobani rein ist, haben mir dann Kameraleute vor Ort erzählt, konnte man mit bloßem Auge die IS-Panzer sehen. Und die Amis flogen drüber, haben nicht gebombt. Doch dann gab es eben den massiven Aufstand in der Türkei, in Türkisch-Kurdistan, wo auch innerhalb von 3 Tagen also viele Tote bei Kämpfen mit Islamisten in Türkisch-Kurdistan. Aber es gab dann die weltweiten Proteste, vor allem durch Kurden, aber auch durch viele linke Internationalisten und andere. Und in der Situation hatten die USA plötzlich das Problem, sie hätten sich wirklich als Papiertiger entlarvt, wenn sie gesagt hätten, wir greifen jetzt nicht ein. Also wenn jetzt hier ein paar hundert Männer und Frauen mit Kalaschnikows es schaffen, den IS wochenlang aufzuhalten und die Supermacht macht nichts, dann damit hätten sie gesagt, wir kriegen es nicht hin. Also da kann man sagen, in der Situation hat tatsächlich der Kobani-Widerstand vor Ort einerseits, aber die internationale Bewegung andererseits die USA gezwungen, hier einzugreifen, auch wenn ihnen das politische Projekt nicht gefiel. Sie mussten zumindest mithelfen, den IS zu stoppen, auch wenn sie ihn vielleicht nicht vernichten wollten. Und das zeigt auch die Möglichkeiten, die politischen Möglichkeiten so einer internationalen Bewegung. Und ich sage jetzt, es ist nicht unsere primäre Aufgabe, an die USA zu appellieren. Also so möchte ich jetzt auf gar keinen Fall verstanden werden. Ich will nur einfach zeigen, also auch, dass der politische Druck, wenn er hier aufgebaut wird, durchaus politisch ja, auch was bewegen kann. Und eine wichtige Forderung muss halt einfach auch jetzt sein, Anerkennung, auch internationale Anerkennung und was wir hier ganz stark auch betonen sollten. Also ich meine, wir haben die Flüchtlingsthematik und es kommen leider viele Flüchtlinge aus Rojava auch hierher und die meisten, die kommen, ich sag leider, weil sie eigentlich dort eine Heimat hätten, wo sie in Frieden leben könnten, wo sie demokratische Strukturen haben, wo sie aber eben keine wirtschaftlichen Perspektiven momentan sehen. Und ich denke mal, klar, wer hierher kommen will, bei uns leben will, wir werden ihn unterstützen, das soll so sein. Aber viele dieser Menschen könnten einfach in ihrer alten Heimat sicherlich besser leben. Aber sie brauchen dafür natürlich auch entsprechende Unterstützung vor Ort. Und das heißt jetzt gar nicht unbedingt, dass jetzt hier die Bundesrepublik groß Geld geben muss. Das hieß aber einfach, dass Druck gemacht werden soll auf die Türkei, dass die Grenzen aufgemacht werden, dass also Hilfslieferungen nach Kobani kommen können, dass der Wiederaufbau betrieben werden kann, dass Baumaterialien rüber geschafft werden können und ähnliches. Also müssen wir auch Richtung Bundesregierung sagen, eure Tornados brauchen wir dort unten nicht. Aber ihr könnt aktiv Fluchtursachen beseitigen, wenn ihr einfach den Wiederaufbau von Kobani generell oder auch die Entwicklung von Rojava, nicht im kapitalistischen Weg, sondern so wie die Leute es dort wollen, wenn ihr das entsprechend mit unterstützt. Und ich meine, das Interessante ist, auch USA und andere, sie haben bisher nur militärische Unterstützung gegeben. Die USA haben keinen Finger krumm gemacht für den Wiederaufbau von Kobani, was eigentlich recht deutlich zeigt, wo ihre Prioritäten liegen. Aber ich denke, so sollten wir hier auch wirklich diskutieren. Hier gibt es Menschen vor Ort, die aktiv sich gegen die Fluchtursachen wenden, gegen den islamischen oder dschihadistischen Terror dort, die aktiv eine demokratische Gesellschaft aufbauen. Und eben da müssen wir unterstützen, dass das Projekt eben eine Zukunft hat.